Wir müssen alle durch ein tiefes Tal der Tränen.
Freude.
Nein. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, liebe Freunde. Hallo, liebe WIMAF-Fans.
Hallo.
Und hallo, liebe Fans von WIMAF-Spezial. Meine Freundin hasst die Lindenstraße, denn davon gibt es einige. Meine Freundin hasst nicht nur die Lindenstraße, sondern isst auch gerade einen Teller Nudeln. Und dabei wünsche ich ihr guten Appetit.
Ja, das ist wie immer die alte, meine Gefühle sind euch egal und eure Gefühle sind mir egal.
Wir haben auch heute wieder zwei Folgen aus der Lindenstraße geguckt, aus dem ersten Jahr der Lindenstraße. Die Folgen 13 und 14 oder waren es?
Ja, 13, 14.
Und zwar Ohne Liebe geht es nicht und Die Söhne hießen die beiden Folgen. Und bevor wir aber jetzt anfangen, über diese zwei Folgen, die wir geguckt haben, zu sprechen, müssen wir natürlich erst über was ganz anderes sprechen. Also nicht ganz anderes, aber über eine, ja, wie sagt man es am besten, folgenschwere Entscheidung, eine äußerst bedenkliche Entwicklung, was die Entscheidungs-, in dem Fall leider Freudigkeit, die falsche Entscheidungsfreudigkeit der ARD-Granden betrifft. Denn die meisten von euch werden es mitbekommen haben, die ARD-Senderchefs haben in ihrer Konferenz, die sie, glaube ich, einmal im Jahr machen, wo das ganze Programm nochmal evaluiert wird und auf den Prüfstand gestellt wird, haben beschlossen, dass sie die Lindy nicht mehr finanzieren wollen. Dass sie der Lindy den Hahn abdrehen.
Hast du dich da richtig belesen eigentlich?
Dass sie die Lindenstraße absetzen wollen.
Was viele übrigens nicht wissen, weil das ein Videopodcast ist, ein Audiopodcast ist, ist, dass Nils an seinem Handgelenk ein sehr großes Stück Schokolade kleben hat. Ja, hast du dich da richtig belesen, wie das so vorging und wer das warum entschieden hat und so?
Nee, ich habe das so ein bisschen gelesen. Also es stand ja überall. Und,
das klingt so informiert, was du jetzt hier sagst.
Naja, so funktioniert es halt. So funktioniert die ARD gerade bei so Gemeinschaftsproduktionen. Und es ist bedenklich, was so in den letzten Jahren in der ARD passiert, weil die Entscheidungen immer seltsamer werden, auch immer so massengeschmackiger und irgendwie so feiger. Beim Tatort zum Beispiel, den ich ja gar nicht gucke, weil ich den total langweilig finde.
Weil Lindenstraße so ein krasses Nischenprogramm war, oder was?
Anscheinend. In den letzten Jahren anscheinend. Aber so beim Tatort zum Beispiel war ja auch, den gucke ich ja, also wie gesagt, gucke ich nicht, interessiert mich nicht. Aber da gab's immer mal wieder so Experimente, dass man versucht, es gab mal so einen improvisierten Tatort oder halt, dass sie so irgendwelche Sachen ausprobiert haben. Und da haben die Senderchefs irgendwann vor einem Jahr oder so beschlossen, dass nur noch ein experimenteller Tatort im Jahr bitte gemacht wird. Und da müssen sich dann die einzelnen Sender drum zanken, wer den in dem Jahr machen darf. Und ansonsten soll man doch bitte schön wieder beim Althergebrachten bleiben und so. Also diese Zahnlosigkeit gepaart mit einer völligen Visionslosigkeit. Das ist so die schwache Version dessen, was man den ARD-Senderchefs meines Erachtens nach vorwerfen kann. Und Maria hat sich gerade verschluckt.
Ja, Entschuldigung. Schockiert mich halt alles.
Und so. Ich glaube, dass die Lindenstraße durchaus massiv viele Chancen hat. Das sage ich nicht nur als Fan, sondern ich glaube, dass die Lindenstraße weitergehen kann. Ich glaube ja sogar, dass die Lindenstraße weitergehen muss, aber ich glaube, wenn einem das nicht mehr gefällt, wen die erreicht oder wie wenig sie erreicht im Gegensatz zu Hochzeiten, der kann ja auch anfangen, die mal neu zu denken oder anders zu denken oder so. Also die dann einfach so zu beerdigen, weil man einfach keine Idee mehr hat, das finde ich irgendwie läppsch.
Naja, die Leute, die Lindenstraße machen, haben ja bestimmt Ideen, die haben das ja auch nicht entschieden, oder? Also ich bin jetzt hier mal kurz Advocatus Diabolus.
Ja.
Und stell mal eine dumme Frage.
Ja.
Ist es nicht so, also man verdient ja Geld als Sender mit Werbung, oder? Also ich weiß, es ist öffentlich-rechtlich, die ziehen uns ja auch unsere GZ aus der Tasche, aber die machen ja auch Werbung.
Ja, aber müssten sie nicht.
Aber machen sie.
Aber Lindenstraße ist kein werbefinanziertes Produkt.
Okay, aber sie müssen ja trotzdem, also ich nehme mal an, dass die Entscheidung auch an Einschaltquoten hing. Also sie setzen ja nichts ab, was sehr gute Einschaltquoten hat.
Ja.
Und ist es dann nicht richtig, quasi wenn Sachen immer weniger und weniger geguckt werden, dann neue Sachen zu machen? Also und ich sag nicht, ne?
Naja,
ich
will nur einfach, da gibt's verschiedene,
ich stell mal die Fragen, die vielleicht Hörer.
Naja, da gibt's verschiedene, also Sachen. Erstmal gibt's diese Quoten, die es noch vor 20 Jahren gab, gibt's heute nicht mehr, nirgendwo mehr. Durch Internet und so, dadurch, dass Menschen irgendwie on demand und dadurch, dass die GfK, die in Deutschland die Quoten erhebt, immer noch nicht damit angefangen hat, Online-Views in die Quote mit einzurechnen, beziehungsweise gleichwertig in die Quote einzurechnen, sind die Quoten immer total verzerrt dargestellt. Es gibt ein paar Produkte, bei denen das Öffentlich-Rechtliche sozusagen auch die Online-Views so ein bisschen mitzählt, wo es ein bisschen schlauer ist, zum Beispiel Neo-Magazin, also bei Böhmermann, da checken die schon, dass die meisten das im Internet gucken, deswegen wird das sozusagen angerechnet. Aber selbst da, wenn da die Quote rausgegeben wird, dann gilt die nur für Fernsehen. Deswegen hat er halt eine Quote von 1,4% oder sowas. Aber er erreicht eigentlich viel mehr Leute als diese geratene GfK-Quote. Also die damit geht's halt los. Die Quoten heute sind nicht mehr so wie damals. Lindenstraße gucken ja wahnsinnig viele auch als Podcast. Also es gibt ja als Videopodcast die Folge, wird ja dann immer automatisch aufs Handy geladen und so. Ganz viele Leute gucken das online, gucken dann auch im en bloc irgendwie die letzten 4 Folgen nach oder so.
Und das wird gar nicht gezählt?
Das wird wahrscheinlich irgendwie mit einberechnet, aber nicht so. Ich glaube, dem wird nicht so viel Wert beigemessen wie den Fernsehquoten. Dann kommt dazu die klassische Argumentation, dass man sagt, das Öffentlich-Rechtliche wird ja genau deswegen gebührenfinanziert, damit es eben nicht quotenmäßig abhängig ist. Also das ist ja die Idee öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass es sich leisten kann, Dinge zu machen, die ein Sender, der auf die Quote achten muss, sich nicht leisten kann, weil der eben immer super publikumsteasend sein muss, siehe RTL und Co., während Öffentlich-Rechtliche sowieso finanziert sind und deswegen nicht quotenabhängig sind und nicht Werbeeinnahmen abhängig, damit sie sich eben Dinge leisten können. Das ist leider in einem tatsächlich beunruhigenden Maße in den letzten Jahren extrem in den Hintergrund gerückt. Die Öffentlich-Rechtlichen gucken auch nur noch auf Quote, bemessen den Wert eines Programms oder den Erfolg eines Programms nur noch an der Quote, was äußerst beunruhigend ist, weil gerade die das eben nicht machen sollten, es aber trotzdem auch machen und sich da auf dieses Quotenrennen einlassen. Und
was ist denn eigentlich die Idee, was ihre Bewertungskriterien sind?
Also sozusagen, die haben einen Grundversorgungsauftrag. Es wird fälschlicherweise immer vom Bildungsauftrag gesprochen. Der ist quasi ein Paragraph, aber der eigentliche Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen nennt sich Grundversorgungsauftrag. Und der bedeutet, dass sozusagen alles abgebildet wird und für alle Schichten Programm gemacht wird und für alle Interessen Programm gemacht wird. Das ist nicht einfach, aber das bedeutet eben auch Volksmusiksendungen und das bedeutet auch dann eine höchst niveauliche Diskussion. Und das bedeutet nicht, die Experimente oder Sachen, die man neu probiert, nachts auf dem Sendeplatz nachts um 2 zu verstecken oder so, wie es der NDR zum Beispiel mit dem Tatortreiniger getan hat, weil sie gedacht haben, guckt keiner. Sondern das würde eigentlich bedeuten, dass auch Böhmermann mal eine 2015-Show kriegt und man guckt irgendwie, wie das läuft und was das für eine Resonanz hat und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Auftrag, den interessanterweise die Öffis auch wahrgenommen haben, als sie noch keine Konkurrenz hatten, also als es die noch gar nicht gab. Da gab es viel mehr Experimente, auch zur Primetime. Also sowas wie das Millionenspiel oder so in den 70ern, dieser Film, habe ich mir davon erzählt, wo die Leute dachten, das wäre eine wahre Show, weil da jemand dafür fliehen musste, umgebracht zu werden. Sozusagen Running Man als Fernsehsendung. Sowas gab es. Ich kann mich auch daran erinnern, wie es in den, das muss so Mitte, später 80er gewesen sein, gab es mal einen Krimi, der lief in ARD und ZDF gleichzeitig, aber aus 2 verschiedenen Perspektiven. Und wenn die beiden Hauptfiguren sich getroffen haben, konnte man hin und her schalten, hat das immer aus deren Perspektive gesehen. Also solche Sachen haben die früher irgendwie ausprobiert. Und diese Experimentierfreude ist komplett verschütt gegangen. Die machen, also wenn Experimente, dann höchstens noch, weiß ich nicht, auf ihren Spartensendern. Aber selbst zum Beispiel ZDF Neo ist ja nur noch eine Abspielstation für Bares für Rares. Und zwar nur aus dem Grund, weil das da so gute Quoten holt. Die sagen, guck mal hier, was wir für tolle Quoten haben mit der x-ten Wiederholung von Bares für Rares. Und dann sagt jeder normale Mensch, ja, aber ihr wollt ja eigentlich ein Labor sein. Ihr wollt ja eigentlich ein Sender sein, der Sachen ausprobiert und so.
Aber das ist jetzt halt, also das, da müssen sie vielleicht auch nochmal, die Öffis, wie du sagst, die Öffis sind für mich übrigens Straßenbahn, U-Bahn. Da müssen sie vielleicht auch wirklich nochmal an ihre Presseabteilung ran, weil als Labor für Experimente hat glaube ich, die öffentlichen Sendeanstalten, also für mich ist das eher der Ort für verstaubte alte Sachen.
Naja, das, also ZDF Neo ist ja mal mit dem Anspruch angetreten, damals beim TV Lab, wo ich die Sendung mit Donny gemacht habe.
Naja.
MovieX. Da war der Anspruch auch von ZDF Neo, wir machen alles neu, und da hatten die auch 10 Eigenproduktionen oder so, da hatten die ganz viele eigene Shows, auch Joko und Klaas haben ja vor Zirkus Halligalli ihre Sendung bei ZDF Neo gemacht, Neo Paradise hieß die da und so, also da war wirklich noch der Wille zum Experiment und dazu neue Sachen und Fernsehen irgendwie neu zu denken und neu zu bringen. Und ich meine, Böhmermann ist auch ZDF Neo.
Ja, aber auf ZDF Neo, nicht auf ZDF.
Ja, aber selbst ZDF Neo spielt nur noch Bares für Rares Wiederholung und Böhmermann und einmal im Jahr eine eigene Serie, die dann sofort wieder abgesetzt wird. Also das Ding ist, das
lief
ist halt,
da Tempel?
Da lief auch Tempel, Genau. Also verstehst du, diese grundsätzliche Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen ist, dass sie in Rennen gehen, dass sie also nicht gewinnen können und auch gar nicht gewinnen sollen und nicht müssen, weil dieser Quotendruck. Und stattdessen könnte man ja die Lindenstraße, ich meine, der Sendeplatz, da kommt dann jetzt wahrscheinlich ein Quiz hin, gefragt, gejagt, die Sonntagsedition oder so, wo dann der...
Hast du dir jetzt gerade ausgedacht? Oder gibt es eine Sendung, die so heißt?
Gefragt, gejagt, ja, die gibt's. Das ist auch so das erfolgreiche Quiz in der ARD gerade, wo immer ein Typ oben an so einem Ratepult sitzt, der alles weiß, und unten steht einer, der gegen den gewinnen muss.
Ja, schon, hast du mir mal gezeigt.
Und dann gibt es wahrscheinlich so eine Sonntagsedition, wo der dann noch einen schöneren Anzug von Mutti rausgelegt
bekommt. Okay, aber lass uns mal bei der Lindenstraße bleiben. Ja. Also du sagst, da hätte man, findest du, sie hätten sie einfach weiterlaufen lassen sollen, oder findest du, sie hätten sie neu machen sollen?
Ich finde, sie hätten sie auf jeden Fall auf dem Platz weiterlaufen lassen sollen und hätten noch mehr wagen sollen, noch mehr experimentieren sollen.
Weil die ist ja, ich meine, du meintest ja schon immer zu mir, dass sie sehr progressiv ist. Ich kann mich erinnern, als wir überlegt haben, ob wir dieses fantastische Experiment hier starten, da haben wir ja mal die aktuellste Folge geguckt vor einem Jahr oder anderthalb oder so. Ja. Und da bin ich ja vor lauter Progressivismus, wusste ich ja überhaupt nicht mehr, ob es hier überhaupt eine Story oder Charaktere gibt. Da wurde ja versucht, wirklich jede Wand einzurennen, die irgendwie in der Moderne jetzt gerade ein Thema ist.
Ich glaube, dass die Lindenstraße wichtig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eine Serie gibt, eine fiktive Serie, die so aktuell ist, die so aktuelle Themen aufgreift. Und das gibt es außer der Lindenstraße keine andere, die das macht, weil GZSZ versucht ja, um alles Aktuelle den größten Bogen aller Zeiten zu machen. Und die Lindenstraße ist einfach höchst politisch. Und ich glaube, dass sich dieses Land eine so politische, fiktive Serie leisten muss, weil das wichtig ist. Auch wenn da nur noch 1 Million Leute zugucken, sind das immer noch 1 Million wichtige Leute. Und auch wenn da 500.000 Leute zugucken, sind das 500.000 wichtige Leute. Und die Experimente, die sie gemacht haben, waren ja auch alle aufregend. Die haben eine Live-Folge gemacht, die haben eine Spielfilm-Folge gemacht, die haben die Folge mit der Live-Orchester gemacht. Das waren alles tolle, spannende Experimente, und da hätte man sicherlich mehr investieren können noch, mehr Ideen ausprobieren können. Man hätte sicherlich auch in der grundsätzlichen Struktur der Serie noch mehr probieren können. Die sieht ja auch heute schon ganz anders aus als damals. Also ich glaube, man hätte an vielen Rädchen drehen können, und dann einfach so den Saft abzudrehen auf so eine sehr undankbare Art und Weise, das finde ich irgendwie nicht okay.
Also ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht irgendwie, dass es auch schon länger diskutiert wurde und so, also ein bisschen werden sich die Leute sicher auch was bei gedacht haben, aber,
ja, aber
ich verstehe schon, was du meinst.
Ich glaube, es ist, sicherlich haben sich irgendwas dabei gedacht, aber
ich bin halt immer Fan, oder was heißt Fan, aber ich tendiere sozusagen, aber ich hänge halt in diesem Lindenstraßen-Universum auch nicht drin. Aber ich tendiere halt immer dazu, dass Veränderung gut ist und dass irgendwie auch mal man sich von Sachen verabschieden muss, um weiterzuziehen.
Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube auch nicht, dass man alles irgendwie einfach nur wirtschaftlich denken muss. Gerade kreative Leistungen, also ich meine, guck dir Deutschland an mit der Filmförderung, wie viele deutsche Filme im Jahr produziert werden, wie viele davon irgendwie das Geld wieder reinholen, das sie gefördert bekommen haben, sind 2 von 100 oder so. Also ich glaube, man muss auch eben Sachen unterstützen, die nicht in erster Linie auf Erfolg gebürstet sind.
Ja, ich sag also wahrscheinlich, ich finde es natürlich aus persönlichen Gründen nicht so schlimm, wenn die abgesetzt ist, weil es mich insofern nicht betrifft, dass ich weiß, ich habe das ja nie aktuell geguckt und das, was wir gerade machen, verhilft mir ja noch zu circa 500 Jahren Lindenstraße. Ja,
das stimmt.
Aber die Idee dahinter oder aus was für Gründen so Sachen entschieden werden, finde ich natürlich auch scheiße. Wobei ich auch immer so vorsichtig bin, weil weder du noch ich stecken da genau drin, warum, wie, was entschieden wurde und so. Ich finde es immer so schwierig von außen, mir so eine Meinung, so eine Laute zu bilden, dass es scheiße ist und die Gründe falsch sind, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die alle kenne.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alle kenne, aber es ist einfach eine Beobachtung von mir. Wenn ich mir das Programm der letzten Jahre angucke und also jetzt einfach das öffentlich-rechtliche Programm mir angucke und analysiere und sehe, was die wie argumentieren und so, dann ist das halt der Schluss, den ich ziehe. Und dann muss ich sagen, das ist irgendwie, ich finde das nicht, ich finde, das sind die falschen Gründe. Ich finde, da läuft einiges schief irgendwie.
Ja.
Na. Und deswegen sehr, sehr traurig, dass nach 30 plus Jahren, 32 oder so, die Lindenstraße jetzt abgesetzt wird.
Ja, ich finde es auch, für mich war es ein sehr aufregender Tag, weil das halbe Internet mich dafür verantwortlich gemacht hat.
Das stimmt.
Und ich würde hier gern nochmal in aller Öffentlichkeit sagen, dass ich habe sehr viel Macht, aber so viel Macht habe ich nicht. Also damit hatte ich nichts zu tun. Aber ja, ich finde es eigentlich nur deswegen schade, weil du traurig bist. Und ich habe dich einfach sehr lieb und ich will nicht, dass du traurig bist.
Dann musst du dir was einfallen lassen, wie das wieder rückgängig machst.
Da muss ich vielleicht nochmal da mit ein paar Leuten reden. Meine Freundin hasst das Absetzen der Lindenstraße.
So, kommen wir doch mal zu dem Motor deines Hasses.
Ich muss mal kurz die Nudeln rausbringen.
Okay. Maria bringt die Nudeln raus. Geht's, oder?
Ja. Willst du nicht kurz?
Die Nudeln werden hinausgebracht und wir reden nun über Folge 13 der Lindenstraße. Und diese Folge heißt, anfangs schon erwähnt, ohne Liebe geht es nicht. In diesem Fall, wie ich finde, ein sehr wörtlich zu begreifender Titel, dazu kommen wir aber später, denn als erstes, das ist ja das Wichtige, werden wir jetzt mal Marias Eingangsstichworte zur Folge hören.
Ja.
Best of oder wie heißt es immer?
Nee. Featuring.
Featuring.
Folge 13, ohne Liebe geht es nicht. Featuring Mafiafische, dem Zitat, ich hoffe es dauert nicht zu lange, ich habe Dienst. Einer Scheinschwangerschaft, einem Schild wegen Trauerfall geschlossen, einem verhungerten Hamster und Kochen für die Frau Gräfin.
Und gibt es nicht immer so Quote of the Day? Machst du ja auch immer bei jeder Folge, glaube ich, ne?
Ja, das mache ich eigentlich immer zum Schluss, aber.
Achso, Entschuldigung, nee, dann machen wir es zum Schluss.
Okay. Oder währenddessen.
Ja, okay.
Aber ich habe einige Quotes. Ich habe in beiden Folgen übrigens einige Quotes.
Okay. Die Folge fängt damit an, dass wir Egon Kling dabei erwischen, wie er heimlich im Flur raucht. Das ist wirklich das Main Goal dieser Figur, auch das einzige, die einzige
ja,
Sache.
Ja, rauchen und irgendwie so morgens um 8 Bier trinken.
Ja, das ist das Einzige, was diese Figur macht, was die Figur Egon Kling macht. Rauchen und Bier trinken und zwar immer heimlich.
Ja, weil er ist kein Hausmeister, das kann er nicht.
Ja.
Er kann nichts reparieren.
Er kann nichts.
Nee, ja. Er kann gar nichts. Genau. Er geht nur seiner Frau wahnsinnig auf die Ketten das, und das ist auch der einzige Grund, weswegen ich ihn akzeptiere.
Genau, er ist immer nur damit beschäftigt, irgendwo in Deckung vor seiner Eulen zu sein, vor Else Kling und zu rauchen und zu trinken. Das ist sein Lebenszweck. Und der steht da und der sagt irgendwie so, dann sagt, kommt die Frau aus, sagt, hier riecht's komisch. Er hat die Zigarette weggemacht und dann haut sie ab und sagt, hier riecht's
auch
wirklich
komisch. Kommen wir darauf später nochmal zurück, warum es komisch riecht?
Ja, klar.
Ach ja, stimmt.
Sogar schon in der nächsten Szene.
Ja, ja.
Er sagt, ja, hier riecht's wirklich komisch und so. Und dann sehen wir noch, wie Helga Beimer an dem Briefkasten stürzt fast. Ich glaube, sie ist ein bisschen so schnell die Treppe runtergelaufen und versucht es dann so abzufangen, so zu tun, als wäre nichts wäre. Und sagt irgendwie so, guten Morgen, Herr Kling, und irgendwie die Post holt. Und dann sind wir in der Wohnung der Beimers, wo Familie Beimer gerade gemütlich beim Frühstückstisch sitzt.
Und Willi Tenner, ich habe jetzt hier schon mal gleich die erste
also
Sache.
Also Hans, ja.
Sein Sohn fragt ihn völlig zurecht und total gerechtfertigt, ob er ihn zur Schule fährt, weil er erst schwimmen hat in der ersten Stunde und dann da vorbeifährt. Und sein Vater reagiert original mit, wenn du schweigst, gerne. Ich habe hier zu stehen, mochten sich die Beimers jemals? Also Willi Tanner ist immer genervt und ja, immer laut und immer unfreundlich zu seiner Familie.
Also abgesehen davon, dass das ja dann auch später nochmal begründet wird, warum er gerade so unter Strom steht, ist das ja auch so.
Aber also er steht ja auch unter Strom, weil er nur 2000 Mark im Monat übrig hat.
So hat man halt in den 80ern mit seinen Kindern gesprochen. Das, nee, waren keine,
das stimmt nicht.
Aber gab's nicht
meine
diese,
Eltern haben so nicht
mit da gab es nicht diese Helikoptereltern, die ihr Kind mit dem SUV bis ins Klassenzimmer fahren.
Helikopter, du denkst, Helikoptereltern heißt also nett sein oder was zu seinen Kindern.
Nee.
Also wenn ich meine Mutter gefragt hat oder meinen Vater, ob sie mich zur Schule fahren können, haben sie ja oder nein gesagt. Und ich, wenn du schweigst, ja, wobei doch. In meinem bestimmten Fall.
Nee, ich finde, das ist so 80er Erziehungsstyle, was die da leben irgendwie. Also dieses, die Kinder nicht verhätscheln und
na, und vor allen Dingen überhaupt keine Beziehung zu denen aufbauen. Immer quasi der Gegner sein. Also immer so der, vor dem man Angst haben muss, dass sie nicht ausflippt.
Ein bisschen
und immer
autoritär.
So.
Naja.
Findest du gut?
Naja, er liebt sie ja trotzdem sehr. Das merkt man.
Bist
ja
du
schon.
Eigentlich ein Helikopter-Papa?
Ich glaube, ich bin so eine Mischung.
Aus was?
Aus Helikopter und gar nicht Helikopter.
Okay, gut.
Es gibt so, ich habe so Tendenzen, sie so zu überfürsorgen, wenn so, oder hatte ich auch zwischendurch auch in einem gewissen Alter, wenn ich sie irgendwie so jeden Morgen mit der Bahn zur Schule gebracht habe und so und immer dabei war. Und dann habe ich aber auch manchmal so Tendenzen, wo ich denke, so, die muss jetzt selbstständig sein und alles alleine machen. Und das wechselt sich manchmal so stündlich ab.
Ja.
Deswegen bin ich genau beides.
Also Frau Beimer hatte, Familie Beimer hatte in ihrem Briefkasten eine Mafia-Todesdrohung.
Ja, und zwar?
Ein Fisch in einer Zeitung, was ja bedeutet, du wirst bald bei den Fischen schlafen.
War das nicht eigentlich immer ein abgetrennter Pferdekopf?
Nee, das gibt's auch. Aber der Fisch ist doch auch eine totale Sache.
Ja?
Ja, in dem Mafia-Film, weil der heißt, du wirst bald bei den Fischen schlafen.
Aber ich dachte immer, bei dem Pferdekopf hieß es Franco Pezzi sleeps with the fishes, als er den Pferdekopf da im Bett gefunden hat.
Nee, also diese Pferdekopf-Sache ist halt einmal im Paten passiert.
Richtig.
Aber diese Fische zieht sich durch alle Mafia-Filme.
Wirklich?
Ja. Und niemand mit einem Pferdekopf schläft bei den Fischen.
Aber ich glaube, dass bei dem Pferdekopf dem gesagt wurde, he sleeps with the fishes.
Aha. Wem denn?
Ja, dem, der den Pferdekopf im Bett hatte.
Was wurde dem gesagt?
Dass er bei den Fischen schläft.
Dem wurde gar nichts gesagt, dem wurde nur ein toter Kopf und dann hat er geschrien und wir sehen ihn nicht mehr.
Das werde ich nochmal nachgucken in einem anderen Podcast. Jetzt kommen wir hier wieder zu dem Fisch im Briefkasten.
Genau, also da wird dann irgendwie, aber er tut es so ab.
Ja.
Ja, und dann.
Es gibt sogar kurz den Verdacht, dass es irgendwie was mit Marion zu tun hat. Irgendwie.
Ja, weil Marion immer so viele Männer abwehrt.
Ja, da habe ich aber das Gefühl.
Klassische Fischsituation.
Da hatte ich aber auch das Gefühl, dass wir hier auf so einem leichten Racist-Pass sind, weil so, naja, klar, der Fisch kommt natürlich vom Griechen.
Hat, glaube ich, überhaupt niemand gedacht. Ja, hast du das gedacht?
Hatte ich kurz so den Eindruck, dass das suggeriert werden soll
das
wegen Marion.
Da gibt es ja so einige. wie heißt der Sohn nochmal, der nicht so jung ist?
Benny.
Benny sagt es.
Achso, mit Marion?
Mhm. Nee.
Ja, auf jeden Fall große Aufregung, Fisch im Briefkasten, aber Fatih Beimer sagt, mein Gott, kann passieren.
Ich frage mich übrigens die ganze Zeit, weil ich kenne ja diese Briefkästen, du hättest diesen Fisch halt da niemals so reingekriegt.
Ja, das stimmt.
Also nur mal kurz.
Vor allem, ich frage mich ja immer, du hättest den Fisch da niemals reingekriegt, ohne dass die Klingen das irgendwie mitbekommt.
Naja, doch, das schon, aber der passt halt einfach gar nicht durch den Schlitz. Also das ist einfach keine schlaue Fischsache. Die haben sehr, sehr kleine Briefkästen.
Ja, das stimmt.
So, nächste Szene.
Na, eine schöne Liebessache bahnt sich an.
Oh, wo bist du?
Und wird dann jäh zerstört. Weil in der nächsten Szene sehen wir Elisabeth Flöter, wie sie Dr. Ludwig Dressler ein sehr niedliches Blumenbouquet in einer Vase an den Schreibtisch bringt.
Auch diese Idee, dass man ja Männern so eine wahnsinnige Freude damit machen kann, wenn man ihnen eine Blumenvase.
Naja, der Dressler ist ja schon ein Ästhet der alten Schule, der kann sich, glaube ich, auch an schönen Blumen erfreuen. Und das hat Elisabeth wohl auch gedacht und hat dann die Blümchen so aufbereitet, kommt mit einem Lächeln rein und lächelt diese Blumen an mit aller Wärme, die sie zu geben imstande ist.
Ja, und das ist nicht viel übrigens, ja. Muss man auch mal dazu sagen.
Und sagt, hier Ludwig, ich hab was für dich. Und dann sagt er irgendwie so, sie, was willst du? Was ist denn mit dir? Was soll das? Willst du schon wieder privat quatschen oder was?
Ja, genau. Weil sie stellt es so hin, so, hier für dich. Und dann starrt sie sich so an und so, was denn? Ich dachte, du willst wieder was Privates sagen. Ist so geil, wie er, also man kennt es ja, dass man wegen einer Sache sauer und enttäuscht ist und ja. dann sich streitet und jemanden so von sich stößt, was ja hier der Fall ist. Er hat ja auch Schluss gemacht und so. Ja. Aber diese unbändige Wut, die diese er
Gnadenlosigkeit
hier,
auch.
Ja, die er da so angeblich noch haben soll, ist halt so lächerlich. Ja. Also, aber das ist alles einfach.
Oh. Und er sagt halt irgendwie so, nee, und dann geht sie halt beleidigt mit den Blumen wieder raus.
Genau. Willi ist mittlerweile am Auto mit seinem Sohn,
ja.
den er auch nur anmotzt, die ganze Zeit raus aus der Tür. Du hast deine Sachen nicht in der Tasche. Nee. Also es wird nur an diesem Kind rumgemotzt.
Ja.
Und dann stellt das Kind aber richtigerweise fest, dass die Autoreifen zerstochen wurden. Dass hier gar keiner irgendwo hinfährt. Und deswegen braucht er sich auch gar nicht beeilen.
Genau. Man braucht gar nicht so tun.
Ja, genau.
So, und dann kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten Szene dieser Folge. Wo Maria wirklich, also ich möchte sagen, nackenbrechend Kopf geschüttelt hat. Es war richtig knirsch. Es war fast, sie hätte sich fast alles ausgerenkt.
Oh, hier wurde so viel gemacht einfach.
Sie hat sich fast die Augen beim in den Hinterkopfrollen gebrochen. Sie hat sich fast die Nackenwirbel beim Kopfschütteln gebrochen. Es wurde hier sehr, sehr knapp für Marias Gesundheit.
Denn wir waren Zeuge des tensesten, also was ist das Deutschwort für tens?
Spannend, anspannend.
Angespannt. Wir wurden Zeuge des angespanntesten Arztbesuchs aller Zeiten. Das alle stimmt. Parteien, inklusive der Musik auch wieder. Ich muss nachher auch noch mal etwas länger über die Musik sprechen. Und ich weiß, dass es nicht die Originalmusik war, aber wer war denn dieser wahnsinnige Serienkiller, der die Musik neu gemacht hat für diese Serie? Jede einzelne Szene wird uns musikalisch so untermalt. Natürlich ist da auch der Schnitt und die Regie mit beteiligt. Aber jede Szene wird uns so dargestellt, als wenn es jeden Moment einen Mord gibt. Wirklich. Das wird wahnsinnig viel intensiv gestartet, auch so mit so langweiligen Themen. Ich wollte aber Kartoffelbrei. Ich habe sie jetzt halt zu Klößen gemacht. Und dann wird gestartet, die Musik geht aus und so, man denkt, okay, wir bringen jetzt, also wird hier, in jeder zweiten Szene wird hier jemand vermeintlich umgebracht. Das macht mich echt richtig fertig. Aber egal. Jetzt sind wir wirklich beim angespanntesten Arztbesuch aller Zeiten.
Also wir sind in der Praxis von Dr. Dressler und Siggi und Elfi kommen rein.
Der ist ja eh schon gut drauf wegen der Blumen.
Absolut. Und Siggi und Elfi kommen zur Tür rein.
Ja. Siggi und Elfi kommen rein und es geht darum, also sie war am Tag vorher wohl wegen dem Schwangerschafts, wegen der Untersuchung da. Und jetzt hat er sie offensichtlich nochmal beide hinzitiert, um jetzt, ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was da passiert ist. Also im Prinzip kommt es dann, also er spielt dann noch so damit, also er sagt, sie ist schwanger, sie ist aber auch nicht schwanger und macht dann so Andeutungen für irgendwelche psychischen und hier.
Ja, also erstmal bombardiert er ja Siggi mit lauter Gewissensfragen. Glauben Sie an Gott? Ich glaube nicht an Gott. An was glauben Sie denn?
Ja, und dann sagt Siggi auch zu Recht in dem Fall, warum ist das jetzt hier Thema? Ich dachte, wir sind jetzt in einer Arztbesuchung und meine Werte irgendwie gehen Sie gar nichts an. Ich glaube wohl, dass mich das etwas angeht. Ich möchte gerne wissen,
wie ihre moralischen Werte sind
und in welche Richtung sie sich da zukünftig entwickeln wollen.
Er sagt immer, ich möchte nur über meine medizinischen Werte sprechen.
Ja, genau. Und dann geht es die ganze Zeit so super aggressiv hin und her zwischen den beiden. Und ich dachte einfach so, der Arzt hat sich auch überlegt, pass auf, ich mache den erstmal 10 Minuten richtig fertig, ohne denen zu sagen, warum.
Ja.
So, dass es für niemanden hier im Raum Sinn macht.
Ja.
Aber ich werde dabei schon sehr aggressiv. So ist er in dieses Gespräch gegangen. Und da muss ich sagen, Chapeau, hat er gut aufgelöst. Also, echt, das ist echt, die haben sich alle so krass verdient. Dann, also im Prinzip kommt der bei raus.
Ja.
dass Elfi eine Scheinschwangerschaft hat. Mhm. So, ich habe auch ein bisschen was darüber gelesen übrigens währenddessen, weil er dann sagt, daran, dass er diagnostiziert hat, dass sie eine Scheinschwangerschaft hat, weiß er, hat er halt wahnsinnig viele Rückschlüsse geschlossen. Und zwar ist er sich halt sicher, also nicht mal, er stellt eigentlich nicht mal Vermutung an, sondern er erklärt uns jetzt, wie es aussieht bei den beiden zu Hause und sagt eben, dass Elfi sich so sehr Liebe und Zuneigung wünscht, dass sie quasi ein imaginäres Baby erschaffen hat, um diese Zuneigung und Liebe auf dieses Baby zu projizieren, weil sie von ihrem Mann nichts zurückbekommt. Mhm. Und
das bedingt dann eine körperliche Reaktion,
genau,
die quasi
also
körperlich
dieser Wunsch war so stark, dass der sich quasi körperlich manifestiert hat und sie diese Scheinschwangerschaft hat, die ja wirklich eine Sache ist. Und dann erzählt er aber auch noch ganz viele Sachen, die Elfi ihm auch gesagt hat. Also er basiert nicht alles auf seinen Vermutungen, sondern, und da dachte ich so, weil Elfi einfach die ganze Zeit so in Tränen ausbricht, wo ich dachte, war das mit ihr abgesprochen, dass wir jetzt hier diese Konfrontationsstunde haben? Und Sigi heißt er, ne? Ja. Sigi, Elfis Mann, flippt natürlich total aus, weil er hat halt auch gleich Dienst. Ja. Also, ne, da muss man ja auch, da geht's ja auch, also der darf ja auch nicht zu spät kommen und so. Aber das ist wirklich, also diese Konfrontation auch, also das ist wirklich, also mein lieber Herr Gesangsverein, wie die alle dann, und dann mittendrin, ach nee, das ist später, alles gut.
Aber es ist tatsächlich ein ziemlicher Dressler Real Talk, finde ich, der spricht dem ganz schön, der nimmt
aber
den ganz schön ins
Gebet. Das macht er aber immer, das hat er auch mit Blonde Robert Smith gemacht.
Ja, aber schon deutlich aggressiver und wirklich so, der lässt den auch nicht vom
Haken. Er ist auch wahnsinnig übergriffig, also so, und ich sag gar nicht, dass ich es schlecht finde, weil es ist ja Fakt, dass Sigi der schlechteste Mensch der Welt ist, neben allen anderen, die in diesem Haus wohnen. deswegen finde ich das schon okay. Ja. Aber es ist halt auch wahnsinnig realistisch, einfach, dass man da so, dass das.
Also dazu muss man natürlich auch sagen, das ist eine Szene mit drei Schauspielern, in der einer spielen kann.
Wer soll das denn sein, bitte?
Dr. Dressler.
Der kann spielen?
Also vor allem.
Ich habe hier eine Notiz am Ende der zweiten Folge, dass Klausi ist der einzige Schauspieler in der Lindenstraße.
nee, also ich finde in der Szene, ich sage jetzt nicht, dass der Schauspieler des Dressler der beste Schauspieler ever ist, aber
das wäre ja auch der Knaller.
In dieser Szene ist schon sehr eindeutig, dass da einer irgendwie mal eine Schauspielschule oder ein Theater von innen gesehen hat und zwei andere nicht.
Ich glaube, wenn die wütend spielen, dann channeln die einfach nur ihren Arbeitstag am Set der Lindenstraße.
Ja, wie schlecht zum Beispiel Elfi auch dieses Weinen, diesen Ausbruch spielt.
Ja, sie hat nicht mal nasse Augen, da hätten sie dir doch so drei Zwiebeln irgendwie da hinreiben können oder so. Also das war echt so total. Aber es war halt auch so eine merkwürdige, also so eine unangenehme Szene, wo der Arzt quasi die beiden so total bloßlegt. Also ich meine, was ist das auch für eine Art, was hat er sich denn, er ist ja ein Hausarzt. Ja. So, und er ist jetzt, hat jetzt aber beschlossen, auch Familientherapeut zu sein.
Na klar. Also
und hat aber auch beschlossen, innerhalb von quasi 2 Minuten oder 3, die diese Szene geht, also quasi alles sofort, Durchbruch plus Ende, also alles so durchzuspielen, anstatt da auch mal so ein bisschen, also wie jetzt so macht man das doch nicht. Also ist auch für sie nicht gut, weil jetzt gehen die nach Hause und sie wird geschlagen von ihrem Mann oder was.
Ja, aber also ein Hausarzt muss ja auch, der ist ja auch mehr als einfach nur ein Arzt. Der ist
ja aber also er überschreitet ja seine Kompetenz massiv und zwar auch in Geschwindigkeit.
Aber er hat doch mit einem Recht, was er sagt. Also,
ja, stimmt,
sagt,
so geht es, so geht's ja im Leben. Dass man ja alles immer sagen darf, solange man Recht hat.
Nee, aber wenn ein Arzt, es geht ihm als Arzt um die Gesundheit seiner Patientin, auch ums seelische Wohl. Und wenn er sieht, dass der Mann.
Ja, aber ein bisschen Einfühlungsvermögen kann man ja vielleicht auch nochmal haben, weil du weißt überhaupt nicht, was da für eine Situation zu Hause ist. Also, offensichtlich leidet sie große seelische Schmerzen, aber er weiß ja zum Beispiel auch gar nicht, wenn er das jetzt einfach so eskalieren lässt mit ihrem Mann vor Ort, ist doch voll das Risiko auch, dass sie dann zu Hause das alles abkriegt oder vielleicht sogar auch körperlich. Ist das eigentlich eine Sache, dass Sigi sie schlägt?
Nee, ich glaube nicht.
Ich finde, so sehen die beiden aber aus.
Ja, ich habe mich auch wieder erinnert an diese Szene.
Weil das dachte ich nämlich erst, dass er darauf anspielt übrigens, dass sie irgendwelche Verletzungen am Körper hat.
Das ist ja quasi auch eine Woche nach den beiden Folgen, die wir letztes Mal geguckt haben. Und da
hat er sie
aus dem Akropolis rausgezogen. Deswegen habe ich auch gedacht, dass er
sie ihn gebissen.
Genau.
Stimmt.
Habe ich auch gedacht, dass er vielleicht eine irgendwie. Aber hat er wohl nicht. Aber trotzdem.
Aber was ist das? Pass auf. Also, wir haben hier eine sehr sensible, psychisch sehr labile junge Frau, die gerade echt emotional Probleme durchmacht. Deswegen diese Scheinschwangerschaft, das ist ja schon wirklich ein sehr extremer Hilferuf. Mhm. Und dann werde ich die jetzt mal morgen beide einladen und richtig überaggressiv, so richtig rein in die Wunde und den so lange anschreien, bis die beiden richtig ausflippen. Ja. Das hilft denen, glaube ich. Ich glaube, so kann man den ganz gut, so fasse ich das mal an. Ich habe da 2 Minuten und da breche ich die beide.
Vielleicht war das ja in den 80ern so eine gängige Therapieform.
Ja, das glaube ich sofort. Es fehlt mir nur, dass er sie bei irgendwo an Strom angeschlossen hat.
Es wird ja auch später gesagt.
Weil auch mit ist, kümmert sich auch überhaupt keiner um sie. Sie sitzt da die ganze Zeit und heult und die beiden brüllen sich halt an.
Ja, er will sie natürlich schützen sozusagen und deswegen die Konfro mit dem Ehemann.
Ja, aber dann hätte
eingehen.
Sie vielleicht nicht dabei sein sollen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja irgendwo, ich glaube, in einer späteren Folge sagt ja auch der Sohn von Dressler irgendwie so, ja, du bist immer der harte Mann hier mit deinen Burschenschaften, mit deiner Burschenschaften-Vergangenheit und so. Der ist schon, der Dressler ist auch ein harter Knochen. So gleich, der hat zwar das Herz am rechten Fleck, aber ist auch so ein harter,
ja, wissen wir ja,
so ein bisschen wie mein Mathelehrer damals.
Mit der Topfrisurenfrau ist er ja auch nicht so nett.
Genau, naja, genau. Es ist sowieso, in diesen beiden Folgen läuft für Dressler echt nicht so richtig rund, aber
ja, aber für seine Liege.
Aber da kommen wir ja nachher. Genau, dann, nachdem diese Scheinschwangerschaft, die wirklich sehr, sehr lang geht und wahnsinnig überdramatisch ist und Siggi auch wieder sein großes Empörungstheater spielen kann, ja, und auch am Ende Dressler die beiden vor die Wahl stellt, entweder sie lieben ihre Frau wieder oder sie müssen sich trennen. Irgendwie so ist ja im Grunde genommen dann seine Conclusio.
Ja, es gibt eine super merkwürdige Entweder-Oder-Situation,
naja,
am Ende.
Genau.
Nee, entweder sie lernen ihre Frau zu lieben oder sie liebt sie nicht mehr oder so.
Ja, genau.
Also
so.
Er trifft diese Entscheidung auch für, ja, Elfie in dem Moment. Und sie guckt dann auch so ein bisschen verwirrt. So. Ach so, das ist also.
Ja, nee, sie guckt ja dann plötzlich wieder ganz hart. Sie hat sofort aufgehört zu weinen.
Ja,
hat,
nee, weil
ja,
so,
genau,
so als wäre das, ach so. Da muss ich immer so dran denken, wenn man irgendwie so Liebeskummer hat oder wenn man irgendwas so ist und man trifft sich mit Freunden, es geht einem schon länger schlecht und die sagen so, naja, kannst ja jetzt auch so, ne?
Ja,
jetzt, ja, jetzt ist ja nicht mehr so schlimm.
Hab dich mal nicht,
ja,
so.
Ja, ach so, ja, nee, so, dann ist ja gut.
Ach so, ich kann
ja, ja,
aufhören.
Ja,
ah,
ja, das habe ich nicht gewusst. Ah, vielen Dank. Aber so reagiert sie halt original.
Ja, das
also, ach so, ich muss den gar nicht lieben.
Das stimmt. Und dann kommt auch eine Szene, die ich wahnsinnig gut fand, weil dann sind wir nämlich in der WG.
Mhm.
Also Ben und so sind nicht da,
Smith.
Blond Robert Smith und mit dem Klavierspieler Dude, die ist mit dem Klavierspieler zusammen.
Wohnen die in diesem einen Zimmer?
Genau. Und die Kamera schneidet in die WG, wo gerade der Klaviermann am Telefon sitzt und er legt auf und macht eine Bäckerfaust und sagt so, juhu. Er flüstert so.
Bäckerfaust?
Ja, dieses, das nennt man Bäckerfaust. Dieses yeah. Und er macht dazu, juhu. Und er flüstert, juhu, kein Mensch flüstert jemals juhu.
Er darf sich ja nicht
flüstern. Aber er macht eine Bäckerfaust, macht juhu. Das fand ich wahnsinnig gut. Und dann
ich
fragen
muss
wir
jetzt Bäckerfaust googeln, ob das eine Sache ist.
Und da fragen wir uns, warum freut er sich so?
Reden wir von Boris Becker?
Ja.
Ach,
das,
wirklich?
Deswegen nannte man das die Bäckerfaust, weil der es bei seinen Spielen immer gemacht hat.
Und hat der das erfunden oder was?
Wahrscheinlich nicht, aber es wurde dann so genannt.
Ja, Leute, ihr könnt das wirklich googeln und dann wisst ihr, was er jetzt gemacht hat. Ich sehe das hier gerade. Wow. Bäckerfaust wird lange beschrieben auf der Seite spirituelle Info, spirituelle.info, falls einer. Egal, ja, genau. Also er hat erfahren, dass er einspringen darf für einen Klavierspieler auf einer Kreuzfahrt und er muss an diesem Nachmittag leider um 4 Uhr schon nach Granada fliegen oder irgendwo hin.
Ja, dieser Klavierspieler, der da ausfällt, hat eine...
Wieso isst du eigentlich meine Kinderriegel?
Hat eine Blinddarmentzündung.
Einen habe ich noch.
Nee, den
aufgeschmuffelten kannst du selber essen.
Der ist einfach nur auf.
Nee, der ist aufgeschmuffelt. Doch, guck doch mal, du hast den hier schon so zerbrochen. Und
ja,
so.
In die einzelnen Teile, dafür sind doch die Kämme da.
Nee, dafür sind die Zähne da, Nils.
Na, auf jeden Fall freut er sich, weil der andere Blinddarm hat und er deswegen für ihn einspringen soll.
Ja. Aber Blond Robert Smith ist natürlich ein bisschen sad, weil sie natürlich zu Recht sagt, okay, und aber mir geht's ja auch nicht so gut und müsstest du jetzt nicht für mich da sein? Und er macht dann einen auf, ja, aber du hast doch immer gesagt, soll Geld verdienen. Und sie meint dann zu Recht, ich muss gehen, Entschuldigung.
Sie meint dann, es gibt auch Situationen, in denen was anderes wichtiger
genau,
ist.
Genau.
Ja. Fand ich
muss
auch,
ehrlich sagen.
Musste ich auch einfach zustimmen.
Ja. Ich habe hier einen sehr, sehr kontroversen Satz stehen.
Mhm.
Und der bezieht sich auch tatsächlich nur auf diese Folge. In der nächsten Folge sehe ich das schon wieder ganz anders. Aber ich will ja auch ehrlich zu euch sein. Ich will mich hier offenlegen. Ich fände es schön, wenn mir das nicht für immer nachgetragen wird.
Okay.
Aber hier steht, Blond Robert Smith mag ich.
Ja.
So.
Das ist doch schön.
Das Ei, da, Nils Gesicht müsst ihr jetzt sehen. Ich könnte dir schon wieder.
Könntest mich küssen, ne?
Ja, richtig doll. Weil, also was heißt mag ich, aber die tut mir so leid. Das ist irgendwie die einzige Person, für die ich gerade so eine Emotion habe, weil die sich selber aus so einem Alkoholismus versucht rauszuziehen und ihr Freund, vermeintlicher Freund, keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, ist eiskalt zu ihr, haut schneller ab, als der Hund bellt, sagt ihr die ganze Zeit, sie soll abtreiben und redet sowieso die ganze Zeit. Und sobald er aus dem Haus ist, versucht ihr anderer WG-Partner, sie zu vergewaltigen. Also, und der Arzt geht nicht ran ans Telefon, sie ist super alleine zu Hause, keiner kümmert sich um sie, es gibt nur ekelhafte Leute um sie rum, die super fies zu ihr sind, und sie ist ja auch ätzend gewesen, ne? Aber so, das finde ich echt gerade, da fände ich es auch mal schön, also ich meine, die Lindenstraße, ich glaube, das ist mir auch aufgefallen bei diesen beiden Folgen, können wir gerne nachher auch nochmal drauf zurückkommen, aber das Ziel der Lindenstraße ist, dass wir uns wahnsinnig unwohl fühlen, dass es nur Arschlöcher und Konflikte gibt und dass alle sich hassen und es nur Trauer und Tränen gibt. Aber man könnte doch auch mal so jemanden auch eine Freundin geben.
Ja.
Wo ist denn dieses Pärchen, was da in der WG wohnt? Und dann könnte doch die Frau mal nett sein.
Die sind
sein.
Ja im Urlaub, sagen die doch, weil.
Ja, aber seit.
Deswegen hat er seine Reisetasche nicht, weil sie.
Ja, ich weiß, aber seit die angefangen hat, die Serie, sind die im Urlaub. Ich sehe die ja nie. Die haben sich nur einmal am Anfang beschwert. Aber weißt du, so, es gibt nur so eine. Das ist doch total ätzend. Nehmen wir mal an.
Ja.
Ich würde die Lindenstraße okay finden.
Ja.
Und als Serie irgendwie okay.
Ja.
Die Schauspieler, die Musik, die Beleuchtung, alles, was ich jetzt ganz furchtbar finde. Nehmen wir mal an, ich würde das okay finden. Ja. Würde ich sie immer noch nicht gerne gucken, weil da nur Horror, unangenehmer Mord, Totschlag, Emotionen, alle streiten sich, alle hassen sich, alle sind hinterfotzig zueinander. Die ganze Zeit ist so eine schreckliche Stimmung da. Keiner hat mal gute Laune. Also, außer einer, da kommen wir später darauf hinzu, in einer Situation, wo nichts weniger Sinn macht. Dazu aber später.
Also natürlich geht es in der Lindy viel um Konflikt, weil Konflikt das Interessantere zu erzählen ist. Aber gerade die Folge, die heißt ja auch, ohne Liebe geht es nicht.
Friends war auch sehr erfolgreich.
Das stimmt. Aber da gab es auch diese dramatischen Episoden zwischendurch immer wieder.
Ja, aber es gab quasi als Basis liebevolle Beziehungen.
Ja, naja, aber gerade in dieser Folge soll es, glaube ich, wirklich darum gehen, erstmal alle Loose Love Ends irgendwie so ein bisschen aufzulösen und vor den großen Liebeskonflikt zu stellen, weil, wie gesagt, die Folge heißt, ohne Liebe geht es nicht. Also, denn es gibt ja jetzt sogar noch eine Geschichte, noch eine Liebe, die in dieser Folge zerstört wird, denn wir sind im Frisiersalon von Frau Pavlok oder halt Pavliak oder so heißt sie damals noch, die spätere Pavarotti, Isolde, wo Beate...
Heiratet die den Opernsänger Pavarotti?
Ja, okay. Wo Beate gerade Lockenwickeln übt an der Puppe und da irgendwie lernt, wie sie den Wickler richtig in die Haare drehen muss.
Da übrigens kleiner Lifehack. Wenn du jemanden den Mittelfinger zeigst, sobald der dir den Rücken zudreht, mach es nicht in einem Raum, der zu 90% aus Spiegeln besteht. Ganz kurze Anmerkung nur von mir.
Stimmt, weil Beate fragt nämlich Isolde, ob sie zur Ausbildung übernehmen kann und sagt, Isolde, ja, da warten wir noch ein bisschen. Ich habe doch zuletzt gehört, dass du irgendwie mich hier so doof findest und so. Aber anscheinend will sie Beate doch zur Ausbildung im Frisiersalon übernehmen. Auf jeden Fall ruft Isolde dann beim Interconti an, weil sie beim Interconti in Mumbai, weil das haben wir in der vorletzten Folge so gesehen, ihr Mann ist irgendwie Kameramann und ist nach Mumbai gefahren, weil er da irgendwie eine Produktion hatte, wo sie ja schon zu ihm gesagt hat, ja, aber dann kommt diese komische Sekretärin auch mit und er sagt, ja, jetzt sei doch nicht so eifersüchtig und so. Und jetzt versucht sie, ihren Mann zu erreichen, telefonisch in Mumbai und ruft beim Interconti an. Und die schaffen es irgendwie nicht, sie durchzustellen. Oder beziehungsweise sagen, ja, der ist nicht da. Und dann sagen sie, ach doch, er ist doch da. Er ist auf dem Zimmer von Frau sowieso, von dieser Sekretärin. Und dann sagen sie, wir versuchen sie durchzustellen. Und dann sagt Isolde, und sowas nennt sich interkontinental.
Ja, ja,
können aber nicht mal weiter verbinden.
Ja, ja, pass auf. Aber sie versucht seit 4 Stunden. Sie sitzt auch schon lange nicht mehr an ihrem Schreibtisch, sondern mittlerweile an ihrem Waschbecken.
Ja.
Und wenn sie es wirklich innerhalb von 4 Stunden nicht geschafft haben, verstehe ich ihre Wut so ein bisschen.
Ja. Sie hat auch Beate zum Einkaufen geschickt, also sie ist mittlerweile allein im Salon. Und ja, und dann kommt sie irgendwann durch. Und dann sagt ihr Mann ihr wohl, wir hören ihn ja nicht, wir hören ja nur sie, aber er sagt ihr wohl, du, mein Gott, stell dich nicht so an, ich bin jetzt hier mit der Sekretärin zusammen und die ist eh geiler als du, so in etwa. Und Isolde rastet volle Kanne aus und sagt, sag mal, soll ich mich jetzt auch noch bedanken, dass du mir das jetzt immerhin mal sagst, ich will dich nie wiedersehen, fuck off, und legt auf. Womit auch geklärt wäre, dass der Schauspieler, der ihren Mann gespielt hat, einen folgenlangen Auftritt hatte.
Ja. Und das wäre mir aber auch nicht aufgefallen.
No.
Nee, also er hat sie jetzt verlassen und daraufhin beschließt sie, schnell ein Schild auszudrucken oder ich weiß nicht, ob sie das rumliegen hat.
Das ist wahrscheinlich rumliegen.
Wo drauf steht, wegen Trauerfall geschlossen.
Ja.
Und weil sie einen Mann verlassen hat, ist es halt ein Trauerfall.
Ja.
Das heißt also, dass die Hälfte meiner Jugend dieses Schild gebraucht hat. und die kleine Azubine oder noch nicht Azubine kommt dann
Beate
nach Hause, also in den Salon wieder rein. Ja,
aber nee, vorher noch, Entschuldigung.
Ja, ich weiß vorher, aber wir können das doch zusammen erzählen.
Achso, ja.
Oder?
Ja,
oder was meinst du vorher?
Na, weil es gab noch so eine schöne Szene, weil in dem Moment, wo ihr Mann das sagt und sie dann so wütend auflegt und sagt, ja, dann, ich will dich nie wieder sehen,
ach
und
so,
leg auf.
Stimmt, dann
und
ist
fängt
noch
sofort
jemand
an zu heulen, super
ja,
laut.
Ja.
Und dann steht plötzlich eine Frau in der Tür, die
stimmt,
anscheinend gewartet
ja,
hat.
Ja, aber auch
Kundin.
So super aggressiv. Man hört ja eigentlich, dass sie gerade geheult
genau
hat und sich gestritten hat. So, ja, können Sie mir dann wenigstens noch sagen, ob ich heute noch rankomme?
Ja, genau.
Und dann brüllt sie.
Nee, die sagt zu ihr, pass auf, die Kundin sagt nämlich zu ihr, vielleicht haben Sie die Güte, mich jetzt noch dran zu nehmen. Super sensible Kundin.
Ja, ja. Aber sie brüllt sie dann auch an, dass ja, vielleicht haben sie die Güte zu erkennen, dass der Laden geschlossen
genau
ist.
Genau, ja, genau. Das fand ich sensationell gut.
Ich dachte jetzt, du willst schon, weil dazwischen kommt jetzt nochmal
sie
nee, und
ich
Elfie
wollte nur
kurz.
Ich wollte diese Kundin
ja,
noch,
verstehe,
fand ich so gut.
Ich dachte, du wolltest quasi, okay, nee, weil das können wir ja dann noch zu Ende
das
machen,
stimmt,
dass
ja
dann Eva kommt wieder in den Laden, denkt, also
Beate.
Ist, Beate, Eva, ey. Für mich sind die alle Hitlers Frau. Kommt, heißt irgendwer Eva da?
Nö.
Sicher? Die Friseuse?
Nee, die Friseurin heißt Isolde. Ich überlege, gibt es nicht ein Evchen? Wer ist denn nochmal Evchen? Aber doch nicht.
Meine Tante.
Nee,
na egal. Auf jeden Fall kommt sie vom Einkaufen zurück und denkt erstmal, dass die sauer ist, weil sie sowieso sehr, sehr lange gebraucht hat.
Ja.
Keins wird auch gar nicht mehr thematisiert.
Ja.
Sie kommt halt offensichtlich auch, also so wie uns das von der vom Licht hat gesagt wird, irgendwie Mitternacht wieder mit den Einkäufen, sieht das mit dem Trauerfall und dann kommt auch wieder eine dieser berühmten Lindenstraßenszenen. So, es ist komplett Licht aus, weil man ja, wenn man trauert, kein Licht anhat. Und die Friseuse sitzt halt im Dunkeln und da sind Mäuschen, weiß halt, ich will schon wieder Eva sagen, weiß halt nicht so richtig, wie sie mit der Situation umgehen soll, weil sie denkt, es ist jemand gestorben.
Ja.
Und macht dann also auf Pseudoverständnis voll, ist es noch okay, wenn sie traurig sind, wenn jemand gestorben ist, ich
ja
verstehe das und so. Und dann gibt es so eine Szene, wo die dann beide im Dunkeln sitzen und sich so anstarren und so ein ganz leichtes Licht auf dem Gesicht haben. Die Musik ist schon wieder übertrieben dramatisch, suspensevoll. Und die Frau sagt dann, es tut so gut, mit jemandem zu reden. Also auch mit so einer Todesstimme und dann starren die sich so an.
Ja.
Und in jedem Film auf der Welt würde jetzt jemand den anderen umbringen.
Ja, aber nicht in der Lindenstraße.
Nee, nicht in der Lindenstraße. In der Lindenstraße wird ein Hamster umgebracht, weil sie dann nämlich erzählt, ich hatte früher einen Hamster. Und was ist mit dem? Ich habe ihn verhungern lassen. Warum? Kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich immer Kleintierfutter in meinen Taschen.
Na.
Aus schlechtem Gewissen. Und dann kommt zum ersten Mal, seit wir Lindenstraße gucken, eine völlig berechtigte Frage.
Von Isolde, ja.
Warum erzählen Sie mir das? Keiner weiß es.
Das stimmt. Ja, sie sagt dann, Beate begründet das damit, dass sie jetzt so ein schlechtes Gewissen hat irgendwie und das jetzt mal irgendwie loswerden wollte oder irgendwie so. Aber die ist tatsächlich ein relativ bizarrer Moment zwischen den beiden.
Ja, aber ich finde der Lindenstraße völlig angemessen. Also von, auf der Bizarrleiter sind wir hier auf einer ganz normalen Stufe in der Mitte.
Ja, das irgendwo. Ist ja das Tolle an dieser Serie, dass die so bizarro, so ein Bizarro-Versum aufmacht.
Aber das ist, glaube ich, nicht die Idee gewesen.
Aber so einer Szene bin ich mir da nicht so sicher. Ja, das ist auf jeden Fall so die Geschichte zwischen den beiden. Gleichzeitig haben wir auch noch unsere Scheinschwangerschaftsgeschichte, die natürlich weitergeht, ja. Zwischen Sigi und Elfi.
Genau, Elfi liegt zu Hause im Bett, Sigi kommt nach Hause von der Arbeit, freut sich, dass der Prozess gegen den sympathischsten Betrüger hier Yoshi unten Yoshi irgendwie Benasch. Vorwärts kommt. Mhm. Und Elfi macht sich dann quasi so über ihn lustig, zieht dann deinen Dunklen an, wenn du als großer Ankläger im Gericht sehen willst. Und dann sagt er, dein Spott kann mich nicht verletzen.
Ja.
Was sie dem so für Texte in den Mund legen, ey.
Total. Er sagt ja auch über Yoshi wie ein seelenloser Betrüger.
Ja.
Er wäre wie ein seelenloser Betrüger. Und er ist der sympathische Verbrecher. Also.
Super merkwürdig.
Ja, super merkwürdig.
Naja, aber er will dann irgendwie auf Dufte machen mit Elfi und schnuffelt so ein bisschen an ihr rum und kocht ihr dann was.
Ja. Aber es ist so lustig, gibt er die ganze Zeit Elfi die Schuld. Er sagt naja, du bist halt, also im
du
Grunde
bist halt
sagt
hysterisch.
Er, du bist halt bescheuert, aber sei froh, dass ich dich trotzdem mag.
Genau, ich bin jetzt trotzdem mal nett, weil jetzt hat der Arzt auch mal was gesagt und wir genau. wollen ja jetzt hier auch nicht, dass es eskaliert. Und ich bin jetzt, zeig jetzt mal Größe und koche einen großen Blumenkohl am Stück für dich, den ich dir auf den Tisch stelle.
Ja.
Und sagt dir noch ein komisches Gedicht auf oder so. Und dann gibt's halt, also er kocht halt und dann setzen sie sich an den Tisch. Und dann will sie halt natürlich mal darüber reden, also dass es ihr nicht gut geht und wie es so weitergeht. Und sie kriegt jetzt Hormonspritzen und bla 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 und so. Und er macht halt sofort zu.
Ja.
Und dann wird die Stimmung natürlich erwartbar wieder sehr angespannt, wie wirklich in jeder fucking Szene.
Ja, aber gerade bei den beiden ist das ja immer Albtraum.
Ja, aber ey, wir haben auch gerade vorher im Dunkeln über tote Hamster gesprochen. Also das hier nimmt sich keiner was.
Ja.
Und sie eskaliert dann halt sofort, indem sie sagt, ja, du hast doch nur für mich gekocht, weil du geil bist.
Ja. Okay. Und da guckt er aber so nach dem Motto, scheiße, ertappt.
Ja, total. Falls er so empört gucken sollte, hat der Schauspieler das leider nicht sehr gut gemacht.
Ich habe gedacht, ich kann heute Abend noch ran. Ja. Das hat sich da aber sehr schnell in Luft aufgelöst.
Ja.
Aber es beweist sich mal wieder, dass die beiden nicht nur die blödeste Story haben, sondern auch die schlimmsten Schauspieler in der Lindenstraße sind. Ich finde, ich kann null mit denen routen. Ich finde die beide Horror.
Nee, also das finde ich jetzt nicht. Ich finde, dass sie in ihrer Schlechtigkeit niemanden unbedingt vorwegrennen. So. Also ich finde, dass sie da alle sich ganz gut die Waage halten. Aber ich glaube auch, dass es nicht unbedingt sehr viel immer an den Schauspielern liegt, sondern das ist ja der einfach totale irrwitzige Texte, die da aufsagen müssen. Niemand, weißt du, das Ding ist, als Schauspieler versuchst du ja, dich in eine Situation reinzuversetzen und versuchst, die so zu channeln und die so zu sein.
Ja.
Aber man, wie man ja so hört, ich bin ja keine Schauspielerin, auch kurze Info mal an alle, wie man ja so hört, greift man ja da auch durchaus aus Emotionen aus seinem Leben zurück und aus Erfahrungen und so. Aber das können diese Schauspieler hier nie, weil keine einzelne Situation jemals in irgendwelchen Leben stattgefunden hat. Niemand würde so reden, niemand würde so, also so, die sind halt alle wahnsinnig.
Ja.
Das ist so, als würde das eine Serie sein in so einer Klapsmühle.
Bei Sigi und Elfi stimme ich dir absolut zu. Das empfinde ich auch so.
Aber du meinst das Hamstergespräch im Dunkeln, also hast du mal beim Friseur abgehangen und hast gesagt, du, also da mit den Wellen sitze ich damals.
Dass Isolde da noch im Dunkeln im Salon saß, war ja einfach, weil sie so geschockt ist und jetzt das irgendwie verarbeiten muss und deswegen bleibt sie einfach sitzen, steht nicht auf und sie sitzt ja auch immer noch da, wo sie saß, nachdem sie aufgelegt hat.
Meinst
also,
du, dass sie so ein Zeitschalter mit dem Licht hat oder was, dass das irgendwann ausgegangen ist?
War das am Anfang an, da war doch einfach Tag. Es war doch einfach dunkel, weil es dunkel
natürlich
wurde.
Natürlich war da hinten Licht an. Wo sie saß.
Ach, das war einfach Tageslicht war das.
Das Tageslicht hat sie aber offensichtlich an ihrer Decke hängen.
Ja, vielleicht ist da oben so ein Fenster drin.
Egal, lass uns bitte vorwärts kommen. Nils?
Na, auf jeden Fall ist diese Sigi und Elfi-Sache läuft nicht gut irgendwie, gerade für Sigi. Stimmt, Blond Robert Smith hatten wir auch schon, dass ihr Mitbewohner sie dann auch noch angräbt, was auch richtig in die Hose geht.
Och, so ekelhaft,
super,
ne?
Ekelhaft. Und also sie beißt ihm dann einfach in die
Da ist ja eigentlich noch was viel Wichtigeres passiert. Sie hat wieder Alkohol getrunken. Na, ich weiß schon. Gar nicht, ob wir denken sollen, dass sie gar nicht bis zu dem Moment Alkohol getrunken hat oder ob sie das so öfter macht.
Nee, ich glaube, wir sollen denken, dass sie es noch nie mehr gemacht hat.
Okay, also, aber darauf, sie hat sich ja beschlossen, als trockener Alkoholiker sicherheitshalber einfach mal so ein paar schon so Ginflaschen einfach in der Küche rumstehen zu haben.
Ich glaube, das ist, weil das so eine WG ist. Ich glaube, die ist von den anderen so.
Na gut, auf jeden Fall hat sie sich ein Glas eingegossen und getrunken und hat dann aber das Glas in die Flasche auf den Boden geworfen, ja, als, nee, ich will doch nicht und, ja, ne, und will dann auch sofort sauber machen. Und dann kommt der Mitbewohner, der vorher im dunklen Zimmer saß. Also es wird auch viel im Dunkeln rumgesessen. Ja. Das ist irgendwie gerade so, da hat irgendwer, da hat das so entdeckt als so ein Motiv in so einer Serie, wie man so Spannung aufbauen kann. Und jetzt müssen alle andauernd im Dunkeln rumsitzen.
Ja. Und dann erzählt er ihr von einem Traum, den er hatte, weil er findet so scharf, dass sie so fertig aussieht.
Ja, und so schwitzig.
Ja. Oh. Naja, also das, ich, da kann ich sogar noch so einen leichten Zugang zu finden, dass man das sexy findet, wenn eine Frau fertig aussieht. Also wenn wir so an die 90er denken, Courtney Love und so, das fanden wir schon scharf damals. Und die sah ja immer fertig aus.
Und auch leicht schwitzig.
Ja, das Schwitzige kann ich nicht so nachvollziehen, aber so dieses Fertige, das gab's mal als Schönheitsideal.
Du, wenn das für dich wichtig ist, kann ich wesentlich weniger schlafen.
Die komplette Karriere von Kate Moss baut darauf auf.
Ja, aber auf den 8. Die sieht jetzt auch echt, na egal.
Ja. Aber ja, also das war, er ist auf jeden Fall super creepy, weil er sie direkt angreift und sagt, ja, ich habe davon geträumt, dass wir beide irgendwie und so. Und dann sagt sie, wirklich, dann können wir das doch jetzt Wirklichkeit werden lassen. Und er so, ja. Und sie so, ja. Und dann schürzt sie die Lippen zum Kuss und er beugt sich vor ihr rüber und küsst sie. Und man denkt als Zuschauer, what happened? Was ist da gerade so?
Ich war an dem Punkt schon so abgestumpft, dass ich dachte, klar, das passiert jetzt auch noch.
Und dann beißt sie ihm aber in die Lippen, weil sie sich eben nicht, weil Blond Robert Smith sich nicht verarschen lässt. Und
wie heißt sie eigentlich?
Chris. Weil Chris sich nicht verarschen lässt. Und
ich finde es so schön, dass du meine Namen für die Leute einfach jetzt übernommen hast.
Döne habe ich übernommen, aber ich werde Hans natürlich weiterhin immer Hans nennen, weil er Hans heißt. Schöner Blick von dir.
Schöne Betonung von dir.
Ich kriege jetzt gleich hier eine Scheinschwangerschaft.
Ja, nee, mach dir keine Sorgen.
Ich habe schon Milcheinschuss.
Ja.
Und,
dein Spott trifft mich nicht, Nils.
Aber ich habe immer Kleintierfutter in der Tasche. Und und dann.
Diese Serie bringt echt das Schlechteste in mir raus, Leute. Ich bin eigentlich viel netter.
Die einen sagen so, die anderen
ja,
so.
Stimmt, nee, vergesst es. Ich habe auch in dem mitgedacht. Nee, eigentlich nicht.
So, ja, und das ist schon eine creepy Szene irgendwie, aber auch schön, dass sie ihn dann los wird. Der ist auch, ich weiß, dass der auch noch eine große Rolle in der Lindenstraße spielen wird. Ich weiß noch nicht mehr so richtig welch, weil ich ihn andauernd mit anderen Leuten verwechsel. Also ich werfe ihn.
Der Mitbewohner?
Der Mitbewohner. Ich
der
werfe,
Rapey-Typ? Mh, aber
ich
sind
werfe,
die ja alle.
Ich werfe ihn nämlich gedanklich in einen Topf mit Nosek.
Und zwar zu Recht.
Robert Engel und dem Pfarrer. Aber mit
Die letzten beiden kenne ich nicht.
Nee, kennst du nicht. Engel und Pfarrer kommen noch. Kannst du dich auch drauf freuen, kann ich dir an dieser Stelle schon mal sagen.
Du bist so ein Lügner, wie du lügst, ohne rot zu werden. Ne?
Das ist nicht gelogen. Die Robert-Engel-Storyline ist eine der besten in der ganzen Lindy. Die wird Hammer. Da kannst du dich wirklich drauf freuen.
Nee, Nils.
Und die Pfarrer-Story ist auch gut.
Genial. Absoluter Hammer.
Du kennst du doch noch gar nicht.
Nee, aber ich kann dir schon mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass ich mich nicht drüber freuen werde.
Alle Leute im Internet werden dir jetzt bestätigen, dass die Robert-Engel-Story Hammer wird. Wirklich.
Liebes Internet, ihr könnt mich mal echt.
Believe me.
Nee, wirklich nicht.
Und damit verwechsel ich ihn. Aber der hat irgendwie eine andere Story, die aber auch noch krass fies wird. So, der ist ganz gut. Naja, auf jeden Fall ist dann die Story da irgendwie durch bei denen. Und wir kommen zur letzten Szene, in dem die Beimers zu Hause sitzen und sagen so, ja, wir müssen jetzt die Versicherung wegen dem Auto und so, keine Ahnung, was da los, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und plötzlich macht's Klirr.
Nee, jetzt. Bevor das passiert, ist das Abstruseste, und das will wirklich viel heißen, passiert, was jemals in der Lindenstraße passiert ist, seit wir die gucken.
Meinst du das Spiel, oder?
Ja. Also. Das Unerklärlichste, Merkwürdigste, was mir jemals unter meine Augen gekommen ist. Ja. Die Kinder spielen ein Spiel.
Also Marion und Benny.
Ja, super wichtig.
Klausi guckt zu.
Ja, das ist total wichtig. Ja. Ich glaube, dass Klausi zuguckt, ist auch ein Zug in diesem Spiel. Und die haben beide ein großes Trinkglas, also Saftglas in der Hand, wo nur noch jeweils ein ganz bisschen Saft drin ist, summen beide und schieben sich ihr Glas jeweils hin und nehmen das und schieben das wieder zurück.
Ja, in so einem Rhythmus machen
in
die
so einem
das
Rhythmus
immer.
Und summen dazu.
Ja.
Das ist es. Was zur Hölle ist da
los? Vielleicht gibt es das als Spiel, keine Ahnung.
Aber was ist denn da das Spiel?
Ja, das ist, ich glaube, das ist so ähnlich wie, wie nennt man das hier so, M-Pompi und so. Wie nennt man das? Abschlagen oder so. Ich glaube, sowas ist das. Wie du mich anguckst. Nee, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das versucht wurde da einfach zu Schauspielern am Set.
Ja.
Und mittendrin die Kinder saßen und so nach und nach einfach verrückt geworden sind. Und die haben das einfach drin gelassen, weil alle mussten irgendwann nach Hause.
Du meinst also, das ist so, wie nennt sich das? So Hospitalismus.
Ja. Ja. Und ich glaube, und da erklärt sie nämlich auch die nächste Szene. Sie kriegen einen Stein in ihr Wohnzimmer geworfen, durch die Scheibe von draußen.
Ja.
Und niemand erschreckt sich. Niemand. Alle gucken so eine Sekunde später ein bisschen verwirrt auf den Boden. Niemand erschreckt sich.
Ja, aber Helga erschreckt sich doch, oder?
Ja gut, Helga erschreckt sich aber auch, wenn man Hallo zu ihr sagt.
Okay, aber...
Nee, aber sie erschreckt sich nicht. Nee, es wird sich nicht richtig erschrocken.
Okay.
Und es ist so, als hätten sie das vergessen zu drehen oder als wären die Kinder eh schon sehr, sehr kurz vor der Klapsmühle gewesen.
Ja.
Deswegen wollte man so insgesamt übrigens... Also deswegen... Es ist eigentlich irgendwie offensive, wenn ich Klapsmühle sage?
Nee, ich glaube
nicht. Ich meine das halt nicht wirklich im Sinne sondern das ist jetzt nur so ein Kinderwort eigentlich, was ich benutze.
Ich finde das nicht offensive.
Ich will niemanden beleidigen.
Aber auf jeden Fall kriegen sie diesen Stein, da ist ein Zettel drum gewickelt und dann entfalten sie den Zettel und Hans liest vor, dass da steht, das war erst der Anfang. Und dann kommt
und wir haben erst die Hälfte. Ring, ring.
Fährt immer das Fahrrad vorbei.
Ja, toll. Nächste Folge.
Nächste Folge.
Folge 14, Die Söhne.
Die Söhne.
Featuring Uschi Kleinschmidt.
Ja.
Rundum-Ekel. Sozialer Übereifer. Musikbeendung durch Ohrfeige. Und die Entführer GmbH.
Ja, da haben wir viele Zitate gleich aufgeschrieben.
Ja.
Pass
auf, jetzt, es geht los.
Ja.
Es geht los mit Familie Beimer.
Ja.
Und hier habe ich jetzt mehrere Sachen.
Ja.
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 Es ist, der Morgen beginnt in Familie Beimers Küche.
Ja.
Und Frau Beimer sitzt da und macht irgendeinen Quatsch.
Ja.
Und Willi kommt rein.
Ja.
Und hat zum ersten Mal, seit Jesus Christus geboren wurde. Gute Laune.
Ja, aber, das ist mir direkt aufgefallen, wenn Hans so lächelt, wie er da lächelt, so ein, wenn man richtig merkt, dass der ist ja eh ein Typ, der sich zwingen muss zu lächeln. Ist niemand, der so lächelt per Default oder so, sondern das ist für ihn immer eine Arbeit.
Rest in peace, übrigens.
Wenn der so dieses breite Grinsen aufsetzt, dann sieht der original aus wie Stan Laurel. Da sollte man mal drauf achten, da muss man mal Vergleichbilder ziehen. Der hat das gleiche, das Kinn verformt, der Mund hat die gleiche Form wie der von Stan Laurel. Das ist mir heute das erste Mal aufgefallen.
Okay. Aber du hast mich natürlich unterbrochen, wie es deine liebevolle Art ist. Einer der vielen Gründe, warum ich dich heiraten möchte. Er regt sich über alles auf. Wirklich. Willi regt sich ja über alles auf. Ne? Der regt sich ja auch schon immer so vorschussmäßig auf, wenn noch gar nichts zum Aufregen passiert ist. Wenn seine Kinder ihn nur ansprechen, ist er ja schon fuchsteufelswütend.
Ja.
So. Aber jetzt hatte er einen Fisch im Briefkasten, seine Reifen sind zerstochen, seine Fensterscheibe, die ja von den 2000 Mark, wir wissen, ne? Das ist ja wirklich, die sind ja kurz vorm Armhaus. Seine Fensterscheibe wurde eingeworfen mit einem Stein. Und das ist das erste Mal, wo er gute Laune hat. Und wo er sagt, mach doch nichts, ist doch gar nicht so schlimm. Ach komm, Helga. Witzig, ne? Du hattest auch einen lustigen Traum da, Mensch. Mit der Flöte, damit die Polizisten nicht so. Also sag mal, verarscht ihr mich alle oder was? Was ist denn das, was ist denn mit seinem Charakter los? Was ist denn mit dieser, das?
Was ich interessant fand, war,
ich habe mich empört zurückgelehnt.
Was ich interessant fand, war, sie sagen dann zu ihm und so, ja, aber hier, das, was hier alles passiert ist und so. Und dann sagt er so, ach, das war eine einmalige Aktion, sagt er seiner Familie.
Ja,
nein, und,
aber weißt du, ihn, er ist ja schon wütend, wenn irgendjemand vielleicht ein kleines Fleck, einen kleinen Fleck an einem Glas hinterlässt, weil ja. Er jetzt wahrscheinlich die nächsten 3 Monatsmieten dafür ausgeben muss, ein neues Glas zu kaufen und diese Familie hat überhaupt keinen und niemand hat und überhaupt, aber wenn sie ihm alle 4 Reifen aufstechen und seine Fensterscheibe einschneiden, dann kommt er dubdidu mit guter Laune und ich glaube, dass da bei dem was falsch gepolt ist, weil er wird ja meistens so, wenn gerade gar nichts ist und alle ihn lieb haben und aber wenn du ihm das ganze Haus zertrümmerst, dann ist er irgendwie gut drauf. Also ich glaube, das ist da bei Willi ist immer so ein bisschen Gegenteiltag.
Aber ich finde es interessant, dass er sagt, das war eine einmalige Aktion und hat die letzte Folge damit aufgehört vorzulesen, das ist erst der Anfang. Also,
ja, nee, aber er geht wahrscheinlich davon aus, dass die nächste Sache eine andere Aktion sein wird. Und dass aber diese Steinsache schon sehr einmalig ist. Ja. Er ist auch ein bisschen stolz, dass er dabei war, weil bei dieser einmaligen Aktion dabei gewesen zu sein.
Ja, er sagt ja dann auch irgendwie so, ja, jetzt war doch schon eine Woche Ruhe und das ist für ihn der Beweis, dass es jetzt vorbei ist.
Genau, aber das nächste, und ich will das jetzt zusammenfassen, ist, dass jetzt sein Auto vollgesprüht ist.
Ja. Und die Reifen abmontiert.
Ach so, das habe ich gar nicht gesehen, ja. Also auf jeden Fall ist dein Auto sozusagen Graffiti-mäßig oder so Streifen halt einfach, aber eben mit so Sprühfarbe vollgesprüht. Ja. Woraufhin ja auch Frau Kling sofort die Polizei rufen will.
Ja.
Und das bricht ihn dann natürlich, da ist er jetzt wieder sauer.
Ja.
Und was ich aber so interessant finde, ist, egal wer der Täter war, und wir haben ja, kriegen ja später noch eine Idee, wer das ist. Oh, du gehst, ich muss auch gehen. der Täter ist einfach, das ist richtig, er ist erst losgegangen zum Markt und hat einen Fisch gekauft und eine Zeitung, dann hat er sich ein Messer besorgt, dann Papier und Stift, dann ist er los und irgendwie wahrscheinlich in Kunsthandel und hat sich irgendwie Sprühdosen geholt, also das ist so eine komplizierte Drohmaschinerie, die der da irgendwie losgeworfen hat, wo er so viel Kohle investiert und andauernd einkaufen gehen muss.
Ab Papier und Stift.
Ja. Der ist gerade aus dem Knast gekommen, was denkst du denn, da muss er sich auch Mühe geben, den richtigen Stein zu finden. Der hat es auch so schön drum umgewickelt, da hat er bestimmt im Gefängnis Origami gelernt.
Hat auf jeden Fall gut gezielt, dass er, die wohnen ja glaube ich im 3. Stock oder so, dass er das irgendwie so easy da hochgeworfen kriegt. Ja,
das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob der vorher so gegen die Wand da geworfen hat, 2-3 Mal oder so daneben geworfen hat oder so, bevor er endlich das Wohnzimmer der Beimers traf. Aber
ich
habe ja,
jedenfalls an der Stelle mit dem vollgesprühten Auto das Gefühl, dass Familie Beimer von der Gang aus Police Academy heimgesucht wird.
Das passiert auf jeden Fall bei den Beimers. Wird uns aber auch noch die andere große Story dieser Folge schon angefangen zu erzählen.
Wieder der Arzt.
Wir sind wieder bei Dressler in der Praxis.
Bei dem ist viel los gerade.
Der wohnt ja auch in dem gleichen Haus wie die Praxis, aber wir sind immer nur in der Praxis. Er sitzt da morgens irgendwie am Tisch und liest irgendwelche Akten oder was auch immer und plötzlich stolpert Frank rein, sein Sohn, der offensichtlich letzte Nacht nach Hause gekommen ist und da geschlafen hat, und der Arzt sagt, ach, du bist auch da?
Auch ein wahnsinniger Sympath übrigens.
Der Sohn, ja. Dann sagt der Arzt, ach, du bist auch da, das ist ja schön, dass ich das auch mal erfahre. Und dann sagt der Sohn irgendwie so, ja, ich bin gestern Abend gekommen und so. Und dann sagt er.
Aber das meine ich, das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, was ich meine, dass quasi nicht eine Sekunde die Lindenstraße sich Zeit lässt, mal eine Sache okay zu finden, sondern dass quasi aus jeder Info, die passiert, also aus jeder Kleinigkeit muss ein Konflikt gemacht werden, weißt du? Anstatt, weil wir haben ja gleich noch einen Konflikt zwischen den beiden. Aber anstatt, dass sozusagen einfach er sich freut, dass er zu Hause ist, freut er sich ganz kurz und dann sagt er, ich bin gestern Abend angekommen. Schön, dass ich das auch erfahre. Weißt du, sofort wieder so ein Konflikt. Also anstatt, dass er sagt, ach schön, ich freue mich, dass du da bist. So.
Aber das ist doch völlig glaubhaft bei der Figur des Dressler, dass er dann da sagt, irgendwie so, also dieses.
Aber das ist halt, jede Figur ist so angelegt.
Ja, aber das ist doch so ein typischer Elternspruch. Ach, das ist ja schön, dass ich das auch noch erfahre, dass der feine Herr hier irgendwie heute Nacht zu Hause geschlafen hat. Das ist doch so voll Elternstyle. Also das ist doch gar nicht, gerade bei so einem Dressler finde ich das gar nicht verwunderlich, dass der sowas sagt. Verwunderlicher finde ich allerdings, und bis heute habe ich die Vermutung, dass das improvisiert war, wie er dann zu seinem Sohn sagt, Dann wird er wieder väterlich und freut sich auch, dass der Sohn da ist. Und sagt dann zu ihm, na, hast du, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Warst du wahrscheinlich wieder bei Uschi Kleinschmidt?
Ja, Uschi Kleinschmidt.
Uschi Klein, den hat er doch improvisiert, den Namen. Das kann doch niemand irgendwo hinschreiben.
Ja, aber überleg doch mal, wie die alle heißen. Natürlich heißt ja jemand Uschi Kleinschmidt.
Warst du wieder bei Uschi Kleinschmidt? Ja. Das ist ja wirklich Herr Müller-Lüdenscheid irgendwie.
Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Loyon-Name. Ja.
Das fand ich echt Wahnsinn. Na, warst du wieder bei Uschi Kleinschmidt? Und das Schöne ist, in dem Moment, wo er sagt, wissen wir alle, was für eine Uschi Kleinschmidt ist. Auch wenn sie niemals in dieser Serie auftauchen würde. Aber uns ist allen klar, wer oder was eine Uschi Kleinschmidt ist.
Weil er nämlich nur für eine Nacht bei Uschi aus Göttingen gekommen ist. Aber wir wissen, er ist auch aus einem anderen Grund gekommen.
Er ist aus einem anderen Grund gekommen und das, den gesteht er nun seinem Vater. Denn Frank sagt und beschließt und hat wahrscheinlich schon beschlossen und setzt jetzt nur noch seinen Vater in Kenntnis, dass der Arztberuf nichts für ihn ist. Oh Gott. Frank Dressler beschließt, nicht Arzt werden zu wollen.
Die Musik, die dazu wieder läuft und der Staring Contest, der uns von der Regie gezeigt wird, deutet wieder darauf hin, dass Frank ihm nicht gesagt hat, dass er kein Arzt werden will, sondern dass Frank ihm gesagt hat, dass er alle weiteren verbleibenden Leute in der Lindenstraße umgebracht hat, nur er und sein Vater noch leben und er als nächstes auch seinen Vater umbringt.
Und
das ist die Stimmung, die uns wieder mit der Musik gezeigt wird.
Und da sagt er den schönen Satz, um seinem Vater zu verdeutlichen, dass er es wirklich ernst meint und dass es keine fixe Idee ist, sondern dass das durchdacht ist. Und das ist ein großen Grund dafür, weil der Vater sagt, aber guck mal, Carsten Flöter, der arbeitet als Pfleger, der kriegt das auch hin und so. Und manchmal, da ist auch schwer, eine Arztausbildung zu machen, wenn man das erste Mal irgendwie im Medizinsaal steht und so und das erste Mal irgendwie an Menschen arbeitet. Das sind schon ganz andere gescheitert. Da muss man sich ein bisschen zu zwingen und so. Und dann sagt er zu seinem Vater, weil er die Faxen dicke hat. Vater, das ist kein Momentanfrust, sondern Rundum-Ekel.
Ja, das ist ein Rundum-Ekel.
Das ist doch ein schöner Satz für die Ewigkeit. Total. Kein Momentanfrust, sondern Rundum-Ekel.
Und um da auch mal zu bleiben, auch wenn es hin und her springt, aber an irgendeinem Punkt in diesem Gespräch.
Sag mal, du musst gerade ganz schön viel gähnen, ne? Was ist denn hier gerade los?
Ja,
Hast du dich jetzt selber mit Gähnen angesteckt?
Ja, ich glaube, ja, kennst du das? Weil ich fühle mich auch gar nicht müde oder, naja, ein bisschen gelangweilt schon, aber ich habe jetzt eigentlich gar nicht so, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit gehen muss. Ja. Ist vielleicht auch irgendwie der Sauerstoff hier in dem
Gähnvirus oder sowas.
In dem Raum oder
kann
so.
Kann auch sein, dass ja kein Sauerstoff drin ist. Soll ich mal Fenster aufmachen, oder?
Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Aber ich hatte auch den ganzen Vormittag die Kerze an. Vielleicht hatte ich hier so ein bisschen, vielleicht sterben wir hier auch gleich. Ja,
sprich doch mal
an
weiter.
So einer langsamen, ja. Und zwar passieren noch zwei Sachen während dieses Gesprächs, die mir sehr natürlich vorkamen. Die eine ist, dass erstmal die Frau mit dem Topfschnitt wieder reinkommt. In dieser sehr angespannten Szene und ich glaube, sie will nur irgendwie kurz was fragen und Herr Dr. Dressler flippt von jetzt auf sofort völlig aus und brüllt sie an, also brüllt richtig, also richtig wütender Brüller, ob sie denn jetzt gar nicht mehr anklopft.
Elisabeth kommt rein.
Elisabeth hat wirklich, also ich sag mal, ihre Reinkommen-Glücksquote ist in diesen zwei Folgen.
Die will auch nur Guten Morgen sagen.
Ja, sie will Guten Morgen sagen, bei dem anderen wollte sie ihm Blümchen reinstellen, aber die kriegt jetzt nur noch richtig hart hier um die Ohren. Also Elisabeth.
Die hat wirklich, also gerade in der Szene so ein mieses Timing, wie man es schon lange nicht mehr irgendwo gesehen
hat. Und Herr Dresser hat sich wirklich sehr, sehr gut unter Kontrolle auch. Das muss man dazu sagen.
Aber es ist für ihn natürlich auch ein harter Schlag, weil er sagt ja auch zu seinem Sohn, für wen habe ich das denn alles hier aufgebaut? Oh, da draußen wird gerade der Müll abgeholt.
Ja, auch gut. Ja. Egal.
Er sagt ja, für wen habe ich das alles hier aufgebaut?
Und dann, also dieses Gespräch hat sehr viele Emotionen, es passieren sehr viele Sachen, aber ich finde total gut, wie die beiden miteinander umgehen, also weil der Vater hat diesen Trugschluss, diesen, was ja auch so ein Motiv ist in diesen 80er-Filmen, dass er quasi alles nur für seine Kinder macht. Ja. Also diese Idee, dass Kinder nicht selber entscheiden dürfen, was sie im Leben machen.
Ja.
Und dass so ein Guilt-Tripping, so dass die Firma ja nur für dich und so, obwohl so, ja, okay, danke, aber habe ich original nicht einmal drum gebeten. das kommt aus der Richtung des Vaters, und aber aus der Richtung des Sohnes kommt einfach so im Gegenzug auch wahnsinnig viel Verständnis, weil der ist ja wirklich auch so ein großes, kaltes Arschloch zu seinem Vater wiederum, dass ich dann irgendwie dachte, Ach, ihr beide habt euch auch verdient, wie Sigi und Elfi, ey.
Es gibt ja auch so eine Szene dann nachher, wo wir wieder in der Praxis sind, wo der Vater, also Dressler, steht so auf und läuft rum und ist so, Junge, du kannst das doch nicht alles aufgeben.
Ja, ist so ganz aufgelöst und so.
Und Frank liegt auf der Liege mit den Armen hinterm Kopf verschränkt.
Ich hab hier auch zu stehen. Ja, pass auf. In welchem Stadium in einem Gespräch mit seinen Eltern legt man sich denn auf eine Liege? Weil er legt sich dann so mit dem Rücken auf die Behandlungsliege und verschränkt auch so die Arme hinterm Kopf.
Richtig entspannt.
Ja, nee, da soll uns ja so ein Trotz gezeigt werden. Du kannst mir hier nichts, ich bin mein eigener Herr. Und dann motzt er ihn ja auch so an irgendwie. Und vor allen Dingen nennt er ihn auch so Chauvinist und irgendwie so wie nennt er das irgendwie? Irgendwie so ein Begriff für, wenn Männer so in so Vereinen oder irgendwie so.
Er spielt ja auf seine Burschenschaft.
Genau, Burschenschaft.
An und so,
genau. Irgendwie so dieses ganze Gehabe und so. Und ich finde, sie haben beide einen Punkt.
Ja.
Aber ich finde sie auch beide wieder genial empathisch miteinander.
Ach so, genau. Und dann nennt der Vater seinen Sohn einen Schlappschwanz.
Ah, stimmt.
Und dann sagt der Sohn, lieber ein Schlappschwanz als ein sturer Bock.
Ja. Und da würde ich mal sagen.
Beides irgendwie nicht so.
Beides irgendwie scheiße. aber ja, und dann kommt auch noch mal der Sohn von Elisabeth ins Gespräch, der sich sehr gut macht als Krankenschwester.
Mhm.
Und von dem man nur Gutes hört und warum er sich an dem nicht ein Beispiel nimmt.
Na, das stimmt. Also da ist ein sehr großer Konflikt zwischen den beiden, der wahnsinnig gut eskaliert.
Ja. Der bleibt dann auch so offen, ne? Also der Vater betrinkt sich dann, da kommen wir ja dann jetzt später nochmal zu, aber das ist es dann auch irgendwie, ne?
Ja.
Da gibt's keine, ne.
Aber es ist wirklich das Allerlustigste, wie die Flöter reinkommen. Ja. Guten Morgen.
Hallo! Klopfst du jetzt gar nicht mehr an? Der flippt so völlig aus.
Das ist wirklich sensationell gut.
Ja. Aber hier, es ist wirklich, das sind die beiden Folgen von That Escalated Quickly.
Das stimmt,
also so,
absolut.
Das sind ja die ein oder anderen Sachen,
absolut,
die jetzt auch noch kommen. Also, und jetzt gibt es plötzlich, sind wir damit durch?
Ich denke ja.
Okay.
Ja.
Soll ich weiter?
Ja, ich weiß nicht, wo du hin wolltest, deswegen mach du mal weiter.
Ich wollte jetzt zur Familie Beimer.
Ach so, ich
die,
auch, ja.
Die zweite große Story,
absolut,
in dieser Folge,
ja,
wo es jetzt mal international kriminell wird plötzlich.
Ja, denn Hans hat einen Verdächtigen, den er bislang seiner Familie die ganze Zeit verschwiegen hat. Aber
auch in der genialen Hintergrundidee, also so, dass er denen das einfach nicht erzählt, weil...
Er wollte sie nicht beunruhigen.
Ja, ja, aber... Also in dem Punkt, wo du Steine ins Fenster kriegst, ist ja vielleicht der Moment da, wo man sich ruhig gegenseitig etwas
beunruhigen
kann.
Aber die Helga, die ist immer so nervös und so. Das ist so, einer Helga würde ich auch solche Sachen eher nicht erzählen.
Ja, und vor allen Dingen, ich weiß ja dann sofort, worum es geht. Er sagt ja dann, was er vermutet, wer es ist, und sie weiß ja dann sofort, wer das ist.
Ja.
Und dann wirft sie ihm ja vor, dass er in seinem sozialen Übereifer jemand ins Gefängnis gesteckt hat. Und dann erzählt er, dass dieserjenige aber seine Kinder geschlagen und gefoltert hat.
Ja, aber trotzdem, es hätte nicht sein müssen.
Ja, also dieser soziale Übereifer. Weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas, weil der nur zwei Stifte geklaut hat, musstest du den gleich in den Knast stecken. Und dann erzählt er aber, warum es gemacht. Und dachte ich, ja, finde ich eigentlich okay. Weil sie dann auch so ihre Hand so vor der Stirn, ne? Wie nennt man das? Keine Ahnung.
Nee, das ist sozialer Übereifer von Hans. Er will immer alle retten, was erlaube Hans. Also das ist, da ist Helga ganz klar.
Findest du, ist ein Fußball-Gag gerade gewesen, ne?
Ist ein Fußball-Gag gewesen. Auf jeden Fall gibt es noch eine zweite, nicht unwichtige Story bei den Beimers.
Meinst du, da haben jetzt gerade Leute gelacht? Sollen wir kurz Pause lassen? Lachen die noch wegen dem Fußball-Gag?
Lass mal kurz.
Wie gut war der? Wie lange müssen wir da jetzt warten?
Ein bisschen müssen wir noch.
Du bist ja der Fußball-Gag-Experte.
Mhm. Ja, ja, ein bisschen müssen
wir. Ich will nur nicht, dass die Leute jetzt Inhalt verpassen, weil sie sich gerade nicht mehr einkriegen,
absolut,
vor Lachen.
Absolut. Da wird gerade geschrien, wirklich in den Häusern. Deswegen müssen wir da jetzt kurz abwarten.
Nicht, dass da einer im sozialen Übereifer vielleicht irgendwie...
Nee, keine Angst. Müssen wir vielleicht den Leuten so Schilder basteln, dass die an die Haustür hängen können, dass sie gerade Wiemaf hören, damit keiner jetzt irgendwie einen Arzt ruft, weil die immer noch so schreien. So
und was steht auf dem Schild? Wegen Trauerfall geschlossen?
Nee, ich höre gerade Wiemaf, bitte rufen Sie nicht den Arzt.
Längstes Schild der Welt oder was? Ich höre gerade Wiemaf, bitte rufen Sie nicht den Arzt.
Maria, ich habe das hier alles für dich aufgebaut.
Ganz ehrlich, Nils?
Warte noch ein paar Sekunden, gleich haben wir es.
Lieber ein Schlappschwanz als ein Sturm.
Als die Taube auf dem Dach. So, weiter geht's. Und zwar, wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, es gibt noch eine andere wichtige Story im Hause Beimer, die für diese Folge unbedingt erzählt werden muss, weil sie nämlich zu einer kleinen Verwechslung führt. Denn Helga will Klaus Teddy, Klausis Teddy wegschmeißen, weil der so oll ist. Die sagt, das ist dreckig, speckig, den kann man nicht mehr waschen, der fällt auseinander, der muss in den Müll. Und Klausi, aber es ist halt offensichtlich Klausis absolutes Lieblingskuscheltier.
Ziemlich harte.
Mütterlich.
Ziemlich das hätte ich eher Willi Tenner zugetraut, übrigens, so ein Move. Der finde ich, ist bei ihr charakteristisch nicht gut
angelegt. Da haben sie sich vielleicht irgendwie kennengelernt.
Und dann wirft er den Teddy vor seinen weinenden Augen in den Müll und kippt noch den Biomüll oben drauf.
Sie stopft den Teddy Müll und kippt den anderen Müll drauf. Und sie sagt dann zu Klausi, da kommt wieder die mütterliche Fürsorge von Helga Beimer durch. Sie sagt nämlich zu ihm, der alte Teddy geht mit den Müllmännern auf eine Reise ins Teddyparadies.
Ja, und dann kippt sie aber so ekligen Restemüll auf den Teddy rauf vor seinen Augen. Das ist wirklich, also da nochmal an der Performance vielleicht.
Na, also das ist tatsächlich, aber sie ist halt, ihr mütterliche Fürsorge ist halt mindestens so ausgeprägt wie ihr Wille zur Reinheit.
Sogar Marion findet das ein bisschen hart und sagt, dann kann man den nicht nochmal waschen irgendwie? Ja. Und sie so, nein, das ist ein Staubfänger. Aber ich denke, okay, wir schmeißen jetzt seine ganze Wohnung weg oder was?
Ja, vor allem sagt sie ja dann, guck mal, wir setzen den hier ans Fenster, dass er rausgucken kann. Ja. Sagt sie irgendwie zu Klaus auch noch, und setzt den Teddy auf die Fensterbank. Dann ist es ein Staubfänger, wenn der den nicht mehr nehmen darf. Also das ist ein bisschen...
Geschuhhornt.
Das ist auf jeden Fall eine sehr harte Geschichte, in der Helga einmal ihr hartes Gesicht zeigt, die aber, wie gesagt, auch noch sehr wichtig wird. Gleichzeitig kriegen wir noch so ein bisschen en passant die Schildknecht-Story weitererzählt, nur in so ein paar kleinen Szenen. Aber offensichtlich ist die Affäre zwischen Henny und Nosek schon so weit fortgeschritten, dass die sich im Grunde genommen
gar nicht mehr groß verstecken. Sind die jetzt offen ein Paar?
Ja, nee, also es gibt nämlich eine Szene, wo Henny und Nosse gerade rausgehen und dabei Franz treffen, der gerade reinkommt.
Also Hennys Mann.
Genau, Hennys Mann.
Also sie treffen ihn im Hausflur und gehen, wollen gerade zusammen, haben sich hübsch gemacht und gehen gerade raus zusammen.
Genau, und Franz kommt gerade von der Arbeit in der Realschule nach Hause und sieht die beiden aufgebrezelt rausgehen, sagt, wo geht ihr hin?
Vor allen Dingen reagiert sie, indem sie sagt, ich dachte, du kommst früher. Ich hätte so gedacht, in dem Moment macht ja eher Sinn, ich dachte, du kommst später. Ja, ja.
Und dann sagt sie irgendwie, ja, wir gehen Tanja abholen, die ist ja Tennisspielerin und Nosek ist ja quasi auch noch Tennistrainer, deswegen das ist so ihre Ausrede. Und
dann gehen wir vielleicht noch was essen mit ihr, wird also spät.
Genau. Und sagt sie noch zu Franz, ja, gehen wir hoch, weil das andere Kind, ich vergesse nicht, wie es heißt, unser Schokoladenkind, das immer die Schokolade im Briefkasten hat, das braucht Hilfe bei den Mathe-Hausaufgaben. Also wahnsinnig gute Ehesache am Laufen.
Ja, aber auch so wirklich so offensichtlich, ja, ich gehe jetzt mit dem aus und wahrscheinlich vögeln wir irgendwo.
Wir gehen jetzt bumsen, genau.
Und er ist dann so, und reagiert nur so leicht angepieselt deswegen, wo ich so dachte, wieso flippst du denn jetzt bitte nicht aus oder verlässt sie oder was ist das denn jetzt hier für eine, also so richtig okay finde ich das jetzt nicht. Ich hätte ja schon gern vorher darüber was gewusst. Ich denke,
ja. Der Franz muss das hinnehmen. Es gibt so ein Porno-Genre, wo das irgendwie auch immer so ist, dass Ehefrauen vor den Augen ihrer Männer.
Okay, that escalated quickly.
Ja, aber irgendwie so, das ist irgendwie so, er muss das irgendwie so hinnehmen.
Es ist so ein Demütigungs-
Ja, nee, es ist ganz komisch. Ich überlege gerade, wie das heißt. Das
Wieso muss
Begriff
er das
für.
Hinnehmen? Ich verstehe es gar nicht.
Irgendwie muss Franz das, also weil das ist ja so unausgesprochen, dass sie jetzt mit Nosek was hat. Aber gleichzeitig.
Aber auch, hat sie ja auch erwischt.
Ja, eben. Aber die Dynamik ist auch total offensichtlich, als die drei sich im Flur treffen, dass sie mit Nosek weggeht, wie wir gedacht haben.
Ja.
Also
ja,
sie
ja,
ist
ja,
ja offensichtlich, der Subtext ist ja, ich gehe jetzt bumsen mit ihm.
Genau.
Und
bumsen ist echt so
und, und Franz ist aber gleichzeitig so, der ist so gedemütigt, dass er aber, weil es quasi nicht offen kommuniziert wird, dass die beiden jetzt ein Paar sind, also Nosek und Henny, dass er das so zähneknirschend hinnehmen muss, dass sie ihm diese offensichtliche Lüge auftischen. Weil es halt kein Beweis ist, dass es anders ist. Er darf halt jetzt nicht die Drama Queen sein, irgendwie so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, nee, nicht so richtig. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich es deswegen nicht weiß, wie du meinst, weil ich eine ganz unterschiedliche Idee von, wie man im Leben mit zwischenmenschlich reagiert habe.
Ich auch? Nee. Aber ich habe ja das Gefühl, dass Henny und Nosek tatsächlich Lust und Freude daran haben, Franz so zu demütigen, vor allem Henny.
Ja. Aber, und Franz hat Lust, so gedemütigt zu
werden. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber der nimmt es, der muss es halt hinnehmen.
Nee, aber er hat sie doch mal erwischt, deswegen hat er doch eigentlich was in der Hand. Er hat sie doch beim Rumfummeln und Knutschen erwischt. Deswegen, das verstehe ich halt jetzt gerade nicht, weil wenn es jetzt quasi alles so unklar wäre, weißt du, und er hätte die auch noch nie wirklich erwischt, aber er hatte halt.
Ja, aber sie haben sich ja trotzdem nicht getrennt irgendwie.
Ja, das, warum soll sie auch? Sie hat ja da eine gute Wohnung und.
Naja, aber Franz.
Franz müsste ja eigentlich schon länger abgehauen sein wegen dem Essen. Das verstehe ich ja schon sowieso nicht.
Ja. Na, egal. Naja, also auf jeden Fall, aber das wird eben so kurz in diesen ein, zwei Szenen erzählt, auch dass irgendwie, weil daran merkt man nämlich wieder, dass es noch nicht ausgesprochen ist, weil Henny und Nosek sich heimlich verabreden, da werden sie nämlich von der Kling belauscht.
Sie wiederum.
Und die Kling wiederum wird belauscht von der Benasch, von der Philo. Also so die Spionin wird ausspioniert irgendwie.
Ich habe auch heute erst erfahren, dass sie so heißt.
Ja, die Philo. Na, auf jeden Fall ist da eine Menge Heimlichtuerei, die irgendwie sehr unangenehm ist. Aber das sind so die Sidequests, die dann noch so nebenbei erzählt werden.
Ja.
Aber das ist ja nicht das Wichtige, sondern auf der einen Seite Dressler, der sich mittlerweile völlig weggeschallert hat, nachdem der Junge weg ist.
Ja.
Und nicht mehr ans Telefon geht, weil er irgendwie mit einer Flasche Cognac in seiner Praxis sitzt und einfach nur noch besoffen ist.
Ja, das ist... Hat mir schon, also das tat mir sehr leid.
Na, das Telefon klingelt und er geht nicht ran.
Weil sie so auch offensichtlich echt Schmerzen hat so.
Genau, wir wissen nämlich, warum das Telefon klingelt. Auf der anderen Seite des Telefons ist nämlich Chris, also Blond Robert Smith, die gerade offensichtlich so schlimme Bauchkrämpfe hat, dass sie versucht, ihren Arzt, Dr. Dressler, zu erreichen.
Ja.
Der aber nicht rangeht, weil er besoffen ist.
Ja.
Und der guckt das klingelnde Telefon an und sagt, nö, ich bin jetzt, die Praxis ist geschlossen.
Ja.
Keine Sprechstunde heute, so. Und dann geht Blond Robert Smith kotzen.
Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns hier gezeigt werden, sondern irgendeine Reaktion auf den Alkohol oder ob sie das gerade verliert. Das
ich habe das Gefühl, sie verliert es gerade. Ja, ich habe das Gefühl, sie verliert es gerade.
Also ja, aber sie hält sich auch immer so unten so in der, so in der, im so Bereich, wo so der Eier, also das alles so stattfindet.
Ich habe es auch nicht so richtig kapiert, aber ich glaube, sie verliert es gerade, weil dann nämlich in der letzten Szene kriecht sie aus der Wohnung. Und kann nicht mehr aufstehen.
Und dann geht ja im letzten Moment der Arzt sogar ans Telefon, aber da hat sie schon den Hörer fallen lassen vor Schwäche oder Schmerzen.
Aber weil sie wirklich, also sie kriecht nicht.
Sie ruft
nicht
dann so Hilfe, ja, sie kriecht aber so komisch, als würde würde sie auf einem Laufband liegen, was sich so unter ihr wegbewegt.
Ja, auch so, also sie kriecht nicht auf allen Vieren, sondern wirklich so, als würde sie im Vietnam so robben, unter so Drähten herrobben irgendwie. Das ist so ganz flach am Boden liegend.
Ja. Aber die dramatischste Geschichte ist ja. Der Probst.
Genau, also Hans ist in seinem Büro auf der Arbeit und dann kommt der Sohn vom Probst. Hans, verdächtiger Probst, den er damals ins Gefängnis gebracht hat.
Genau, Probst heißt der Typ, der, und der ist nämlich geflohen, genau. Achtung, als er mit den Wärtern des Gefängnisses beim Kieferchirurgen war. Da ist er abgehauen. Ja, genau. Danke auch nochmal für diese Side-Story. Also er ist ein geflüchteter Gefängnisinsasse.
Genau, und der jetzt anscheinend auch seine Kinder auf die Beimers ansetzt, das ist zumindest Hans' Befürchtung. Und Hans kennt die Kinder, weil er sich um die damals gekümmert hat und er sitzt in seinem Büro und dann kommt einer der drei Probstsöhne rein, nämlich Karl.
Ja, und ich dachte, wir reden hier übrigens von Kindern und dann stand da so ein Typ mit Schnurrbart.
Ja, sie waren ja Kinder, als er sich um sie gekümmert hat.
Ja, aber das ist 3 Jahre her.
Ja, aber das ist ja kein Bart, den hat er so einen Flaum, der hat so einen dunklen Flaum. Den hat er noch nicht lang, der Karl. Ja, auf jeden Fall ist Karl offensichtlich auch so der schüchternste und einschüchterbarste dieser Kinder, denn der steht da und erzählt, dass er irgendwie gerade eine Ausbildung im Heim angefangen hat oder irgendwie sowas. Also er lebt wohl auch im Heim und er ist irgendwie auch so ganz shy und traut sich nicht so richtig zu sprechen. Und er sagt dann auch, ich kann Ihnen nicht sagen, wo mein Vater ist und so. Und dann sagt Hans irgendwie so, ja, aber du musst das mir sagen. Und dann sagt er, nee. Und dann klingelt das Telefon und Helga ist dran. Und Helga erzählt Hans, dass Klausi weg ist. Und da ist natürlich die Sorge groß. Wo ist Klausi? Er ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen, keiner weiß, wo er ist. Ach du Scheiße. Und dann sagt Hans Helga erstmal, ruf alle seine Freunde an. Irgendwo wird er wahrscheinlich sein. Legt auf und brüllt dann Karl an, sag mir sofort, wo dein Vater ist, ich muss wissen, wo mein Sohn ist. Aber der Junge hält dicht. Karl, Probst, sagt nichts. Und dann sind wir wieder bei den Beimers zu Hause nachher.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da bis zum Ende diskutiert hat, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, den hätte man weich kriegen können, weil er so ein bisschen gezuckt hat, als er gesagt hat, dass sein eigener Sohn weg ist.
Ja.
Aber er hat dann natürlich, musste dann schnell weg, aber ist das nicht das Wichtigste? rauszufinden, wo der Typ ist, weil er dachte halt, der Typ hat Klausi entführt.
Ja, das stimmt. Ich fand auch Hans nicht so richtig überzeugend. Das hat die Reaktion da irgendwie komisch, weil ich hatte auch das Gefühl, dass man den, also der wird auch ein bisschen als so tump dargestellt, dieser Sohn.
Und auch so als leicht manipulierbar, genau, und beeinflussbar so, also dass, genau, man schon aus dem was rauskriegt, dass er deswegen ja überhaupt da ist, also, genau, auch so ein bisschen, ja, irgendwie.
Das leichteste Go-To.
Ja, 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 genau, ja, aber das macht, er fragt dann einmal etwas strenger, ja, und dann lässt er den halt stehen und dann, vor allen Dingen ist dann sozusagen das nächste, was sie machen, ist zu Hause sitzen und warten, ob sie irgendwas hören, mhm, anstatt dann nochmal zu dem Jungen zu fahren und nochmal zu versuchen rauszufinden, weil der Vater hat den Jungen kontaktiert, mhm, und hat dem wohl auch gesagt, dass er die Beimers fertig machen will.
Genau. Und ja, dann sind die ganzen Beimers alle zu Hause und die Eltern sind aufgelöst bis zum geht nicht mehr. Im Gegensatz zu Klausis Geschwistern, die das irgendwie ganz witzig finden, dass da jetzt so eine Bambule ist.
Na, zumindest der hier Sohn, der andere Sohn.
Benny, ja, der aber auch Marion ist nicht so richtig.
Ja, aber Marion ist halt schon immer auch so emotional wie ein toter Fisch.
Als die Mutter sagt, ich rufe Onkel Franz an, da sagt, guckt Marion sie an und sagt so, mm-mm.
Ja, nee, da, den kann er nicht leiden.
Da ist er auf keinen Fall.
Ja, 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 da sagt Benny, den kann er eh nicht leiden.
Nee, Mama, mm-mm. Da, ja, schüttelt, ja, sie nur so den Kopf.
Nein, nein,
so genervt, was ist das denn für eine Scheißidee? Ja, auf jeden Fall ist dann, sind sie dann zu Hause und dann wollen sie die Polizei anrufen, aber die kann auch nichts machen, weil er noch nicht lange, weil Klausi noch nicht lange genug vermisst ist sozusagen. Dann finden, hat der Vater, Hans Beimer sogar auf dem Weg nach Hause, ist er noch an der Schule vorbei und hat rausgefunden, dass Klausi den ganzen Tag gar nicht in der Schule war.
Ja.
Also offensichtlich schon direkt auf dem Schulhof wahrscheinlich von Probst oder einem seiner Söhne abgefangen und entführt wurde. Also die Aufregung ist riesig, unfassbar riesengroß. Und dann klingelt das Telefon. Und dann gucken sich alle an, oh Gott, wer ruft da an, wer wird das sein? Werden das die Entführer sein? Werden wir jetzt die Lösegeldforderungen gestellt bekommen? Und es ist zumindest so der Verdacht, der in den Blicken von allen liegt. Und Benny, lustig drauf, ja, der das ja alles ein bisschen witzig findet.
Der liest
findet,
einfach den Raum auch ganz liest, gut.
Der merkt so richtig gut, wie die Stimmung, ja, ist, ja, und sagt dann, als das Telefon klingelt, ach, das ist wahrscheinlich die Entführer GmbH.
Und lacht auch so, ja, voll. Also das ist wirklich,
wofür er sich natürlich sofort einen Rüffel von Hans einfängt.
Und den verstehe ich dann. Das ist mal ein gerechtfertigter Rüffel. Ja.
Benny, das ist nicht an, diese Witze sind gerade nicht angebracht, ja, irgendwie so sagt er so zu ihm. Und dann geht sie ans Telefon, da ist aber, ich weiß gar nicht mehr, wer da dran ist. Achso, sein glaub, Arbeitskollege,
ja,
ist.
Ja, ja, genau, genau, um ihm aber auch zu sagen, dass es nichts Neues gibt.
Ja, also, weil, ja, weil Klausi zur Arbeit geht oder was?
Nee, weil er doch, glaube ich, diesen Sohn da noch hatte.
Ach so, den Karl?
Ja.
Ah, verstehe. Okay, also da ist auf jeden Fall
sein nichts, Chef gewesen.
Nichts weiter war. Mhm. Ja, ich dachte irgendwie, dass er Klausi, dass er irgendwie auch noch. Aber,
nee, nee.
So, und dann große Aufregung. Ey, da unten, Marion guckt aus dem Fenster. Ey, da unten ist Klausi.
Ja.
Und Klausi wird nach Hause gebracht.
Klausi wird nach Hause gebracht. Von einem
schmutzigen Mann.
Ja, na, von einem Müllmann wahrscheinlich.
Von einem Müllmann. Der Klausi die Treppe hochbringt und erzählt, was passiert ist, aber dabei wird dann ausgeblendet.
Ja, es wird ausgeblendet, in dem Moment, weil das wäre nun also wirklich, ich sag mal so, nach all den Jahren, die ich mittlerweile Jahrzehnten Lindenstraßen gucke, wäre das mal eine Sache gewesen, die mich minimal interessiert hätte, was denn jetzt mit Klausi war. Und dann fängt er an zu reden, der Müllmann, und dann wird ausgeblendet, ja, und es kommt dramatische Musik, ja, natürlich.
Und dann sind wir wieder bei den Beimers und dann sitzen Benny und Klausi im Bett und dann sagt Benny irgendwie zu Klausi, jetzt erzähl mal, du hast dich doch nicht wirklich verlaufen, weil das war offensichtlich die Story von Klausi, dass er sich verlaufen hat und dieser, ja, Müllmann hat ihn wieder nach Hause gebracht. Und dann erzählt Klausi, nee, es war ganz anders. Er hat sich morgens nach der Schule, nachdem er zur Schule gebracht wurde, in der Telefonzelle vom Haus versteckt und hat seine Mutter beobachtet, wie sie den Teddy in Müll geworfen hat. Und
weil
dann
er
wollte
seinen Teddy wieder,
genau, und dann wollte er den Teddy da raus und dann kam aber die Müllabfuhr und hat den abgeholt schon und dann ist er dem Müllwagen hinterhergelaufen und dann wusste er irgendwann wirklich nicht mehr, wo er war und dann haben die Müllmänner ihn gefunden und dann haben sie gesagt, so, was ist dein Problem, und er hat dann nichts gesagt, damit er noch mit zur Müllkippe fahren konnte und im Müllauto mitfahren konnte, ja, und dann hat er wahrscheinlich gedacht, dass er den auf der Müllkippe irgendwie noch findet, seinen Teddy.
Er hat ihn ja auch gefunden.
Achso, ja, ja, das,
Spoiler.
Genau. Ich wollte es noch ein bisschen dramatisch.
Ja, ja, aber Nils guckt mich gerade so an, als wäre das halt wirklich jetzt ein krasses Spoiler. Als wäre das jetzt wirklich so eine, er hat der kleine Junge aus der Lindenstraße, hat seinen Teddy doch.
Nee, er hat dann auf jeden Fall irgendwie dann doch erzählt, wo er wohnt und hat sich nach Hause bringen lassen und dann sagt Benny irgendwie so, Ja, und dann holt Klausi den Teddy unter
den
der
schmutzigsten,
Bettdecke.
Ekligsten, abgeranztesten Teddy, der im Müll lag den ganzen Tag, holt er unter der Bettdecke vor.
Speckig, schmutzig. Das war die Story. Es war also gar nicht der Probst, sondern Klausi hat einfach einen Tag geschwänzt, um seinen Teddy wiederzuholen, weil Helga nicht einsehen wollte, wie lieb er den hat. Das heißt, am Ende der Folge ist Probst immer noch nicht gefangen, ist noch auf freien Füßen und Chris krabbelt gerade in den Hausflur mit Magenkrämpfen, mit Unterleibskrämpfen, während Dr. Dressler besoffen am Telefon in seiner Praxis steht. Und dann kommt und wie immer an dieser Stelle die wichtige Frage, Maria, verstehst du jetzt, warum die Lindenstraße nicht nur die beste Serie aller Zeiten ist, sondern auch auf gar keinen Fall abgesetzt werden darf?
Also, was ich gut fand, wie immer, dass die Folgen nur sehr kurz sind, wobei sie mir wirklich jedes Mal länger vorkommen. Ohne Scheiß. Ich fühle mich so unwohl, das zu gucken. Ich finde das eine Mischung aus langweilig und unangenehm angespannt. So. Ich finde es auch deswegen langweilig, weil ich gar nicht gespannt bin darauf, was als nächstes passiert, weil das, was jetzt schon passiert, für mich überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, alles, was ich so, was man, wenn man so normal Filme und Serien guckt, wo man so mit quasi gesundem Menschenverstand so in verschiedene Handlungs- und Twists und so rangeht, ist ja hier überhaupt nicht gegeben, weil hier sich Leute im Dunkeln gegenüber sitzen und von ihren gefolterten Hamstern reden. Das heißt, ich weiß, dass ich das, was als nächstes passiert, nicht ahnen kann, weil es keinen Sinn machen wird. So. Und deswegen hat die Lindenstraße nach wie vor keinen Platz in meinem Leben.
In deinem Herzen?
In meinem Herzen auch nicht. Aber.
Das wird die Hörer freuen zu hören.
Aber. Trotzdem möchte ich nicht, dass die Lindenstraße abgesetzt wird, weil ich dich so gern hab und weil ich weiß, wie du die magst. So.
Das wird auch die Hörer freuen zu hören, dass du immer noch kein Fan der Lindenstraße bist, sonst wäre dieser Podcast ja hier vorbei an dieser Stelle. Aber schön, dass du so ehrlich bist und uns das auch nach wie vor zugibst, weil du, es wäre für dich auch ein easy way out, einfach zu gestehen, Fan zu sein, aber das
ich
geht
halt,
dir halt so nicht über die
Lippen. Ich kann einfach nicht schauspielern, so. Das kann ich gar nicht spielen. Ich wüsste gar nicht, wie ich mir das gut argumentiere, auch wenn ich nur so tue.
Apropos spielen, dann wenn die Lindenstraße jetzt abgesetzt wird, vielleicht, es gibt ja Leute, die spekulieren, dass Netflix die übernimmt, das wage ich zu bezweifeln, aber schön wäre es, aber
Linden Street.
Wenn die Lindenstraße nicht weitergehen sollte, dann haben wir jetzt nur noch.
Meinst du, wir kriegen den Sendeplatz?
Die geht jetzt bis 2020 noch, glaube ich, bis April 2020 oder so. Also ein Jahr, was haben die immer für einen Vorlauf? Ich glaube, ein halbes Jahr oder so. Das heißt, wenn sie nur noch ein Jahr geht, dann haben wir nur noch ein halbes Jahr Zeit, dass wir beide mal so als Touri-Pärchen da durchs Bild laufen oder so. Als Statisten im Café sitzen und du mich anmotzt oder irgendwie sowas.
Ja.
Oder du so rumläufst und alles fotografierst und ich so immer davor stehe.
Nee, du machst Fotos und ich stehe genervt daneben, weil ich einfach weiter will.
Ja, genau. Das ist, wir haben keine große Chance mehr, noch Teil der Lindenstraße zu werden, Maria. Ja. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen reinknien.
Ja.
Gibst du dir mal ein bisschen Mühe, ne?
Du, also ich habe das eine Knie quasi schon drin, während wir noch aufnehmen. Und wird das andere dann später hinterher stecken einfach, wenn ich wieder richtig Zeit habe.
Ich fand die Folgen gut. Ich fand vor allem die Söhne fand ich nicht ganz so gut, wie ich ohne Liebe geht es nicht fand. Ich fand das mit dem Titel so gut. Das hat so gut zusammengepasst. Ohne Liebe geht es nicht. Mit diesen lauter Dramen, die da passiert sind. Das ist ja auch etwas, wofür man die Lindenstraße sehr lieben muss, dass da diese Dramen.
Also das ist quasi dein großes Lob, dass es mit dem Titel gut gepasst hat zu der Folge, was so ein bisschen die Idee von so einem Folgentitel ist. Weil dann habe ich auch noch ein bisschen Lob.
Nee, weil die Folgentitel sind ja oft eher so, ich finde zum Beispiel die Söhne finde ich einen scheiß Folgentitel, weil klar, es geht um verschiedene Söhne, um den Sohn von Dressler, um den Sohn von Probst, um den Sohn von Beimers, aber das finde ich trotzdem irgendwie, Lame. Aber ohne Liebe geht es nicht, klingt auch so gut. Das ist auch so ein guter Satz irgendwie. Und beschreibt irgendwie ganz gut diese dann doch sehr unterschiedlichen Dramen, die in der Folge passieren. Und das, diese Dramendichte in der Folge hat mir gut gefallen, weil ich alle Dramen gut fand. Also auch bescheuert, aber irgendwie auch gut.
Ja. Meinst du eigentlich, dass das ein Outcome unseres Projekts hier auch sein kann, dass du die doof findest irgendwann, die Lindenstraße?
Nein, ich glaube nicht.
Nee?
Ich glaube nicht. Dafür
bin ich nicht überzeugend genug.
Dafür ist der Platz in meinem Herzen dafür viel zu groß.
Verstehe.
Also es wird immer wieder Folgen geben, die ich nicht gut finde, aber das wird nicht meine Liebe zur Lindenstraße in Frage stellen.
Also ich fand beide Folgen gleich. Und
aber du hast, es gab einen Moment,
ich habe durchaus, also es gibt zum Beispiel, ich finde, man konnte alle gut sehen.
Aber du hast gerade eben beschwert, dass es so dunkel gewesen wäre im Friseursalon.
Ja, aber auch da habe ich ja quasi, also ich konnte alle Leute, die in der Szene zu sehen sein sollten, erkennen. Konnte man, war, also das Licht war an. Und ich habe die auch akustisch verstanden. Ich glaube, dass einmal, also mehrere Mal, aber einmal der Soundmann besonders aufgeregt war, als es in dieser WG-Szene, wo wir immer wieder in ihr Zimmer zurück und auf dem Flur hat er die Musik laut und leise gedreht, als wäre irgendwie...
Du hast so komische Musik gehört.
Ja, ja, sehr merkwürdig. Ja. Und ja, also Hausflur war sauber.
Aber wir halten fest, um das auch wieder auf die Haben-Seite zu packen, wo wir dann auch wieder so einen kleinen Check...
War gerade konstruktiv.
Wo wir einen kleinen Check dran machen können, ist, es gab heute einen Moment, in dem du für Blonde Robert Smith geroutet hast.
Ja, das stimmt.
Das ist...
In der nächsten Folge hat sie einen großen, sehr, sehr großen Gläserverschleiß gehabt, muss man mal ehrlich sagen. Also da wird wohl der ein oder andere Ikea-Besuch demnächst anstehen müssen.
Ja.
Und ich empfehle Pokalgläser, wenn man die runterschmeißt, gehen die nicht so leicht kaputt.
Verstehe. Aber das ist, dein Widerstand bröckelt sehr langsam, aber wir hatten zuletzt auch schon mal so eine Situation, wo du was mochtest. Diesmal mochtest du Blonde Robert Smith. Also es gibt da bei dir, du kannst machen, was du willst, aber es gibt schon Lücken in deiner Verteidigung. Ganz kleine Haarrisse in deiner Wand der Verteidigung.
Ihr müsstet mir das Gesicht gerade sehen, wie stolz die Bolle er auf sich ist, dass ich eine positive Sache gesagt habe. Du weißt schon, dass du die Serie nicht gemacht hast, ne? Wenn hier irgendwer stolz auf sich sein müsste, dann sind es die Macher.
Ja, aber sie fühlt sich trotzdem wie ein Teil von mir an.
Ja. Naja, gut.
So. Liebe Freunde, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal hier bei WMAF wieder dabei seid, wenn wir wieder irgendwie über Filme reden. Und in 5 Wochen reden wir natürlich auch wieder über die Lindenstraße.
Ist dann schon neues Jahr? Neues Jahr ist, glaube ich, nicht, aber müsste eigentlich
sehr kurz davor,
mitten in der Weihnachtszeit zu sein, zwischen Weihnachten und Neujahr oder so, ne?
Kann sein.
Naja, Leute.
Also.
Danke für nichts.
Bis zum nächsten Mal und bleibt uns gewogen.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Achso, warte.
Ja.
Läufst du noch?
Ja.
Gerne eine Bewertung hinterlassen auf iTunes unter WMAF. Und wenn ihr uns erreichen wollt, dann erreicht uns auf Twitter unter WMAF vorweg. Weil?
WMAF weg war.
Genau. Und?
Per E-Mail unter wmaf@poolartists.de könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Das können wir in 5 Wochen uns dann mal angucken, warum ihr wollt, dass es die Lindenstraße weitergibt oder auch nicht, ob ihr da irgendwelche Emotionen zu habt. Vielleicht hört sich das ja jemand bei der Lindenstraße an und überlegt sich es nochmal anders.
Bei der ARD, bei der Lindenstraße sind die alle einer Meinung. Die wollen alle weitermachen.
Okay. Dann habe ich das gerade falsch formuliert und ich ziehe mich aus meinem Leben zurück.
Ja, lieber Schlappschwanz als sturer Bock.
Ciao.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.
WMAF?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WMAF?